Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Mir zugeschaltet ist heute eine Frau, die ist, und das meine ich im allerpositivsten Sinne, der Flummi der deutschen Comedy-Szene. Sie hat 3 Staatsbürgerschaften, mindestens 2 Leidenschaften und einen Hund. Sie legt bei den größten Partys des Landes auf, arbeitet mit Rita Ora zusammen und liebt ihr beschauliches Heidelberg. Am liebsten trägt sie quietschbunte Leggings, bewundert aber auch ihre Oma, die sich noch mit 90 jeden Morgen aufgebrezelt hat. Sie ist Radio-, TV-Moderatorin, DJ, Schauspielerin und Comedian. Und ich bin ein Fan. Herzlich willkommen, Larissa Ries. Moin, Larissa.
Oh, das ist aber eine ganz große Ehre, dass der große Steven Gätchen so nette Sachen über mich sagt. Weißt du was? Wir haben schon mal zusammengearbeitet, das weißt du aber gar nicht.
Oh, wieso? Zwar, erzähl, ja?
Weil da kanntest du mich nicht, da kannte man mich noch nicht so richtig. Und zwar bei den About You Awards und du bist mir so im Gedächtnis geblieben, weil du so nett warst backstage zu allen Leuten. Ich gucke da immer ganz arg drauf, wenn ich irgendwo arbeite, wie die Stars sozusagen mit den Leuten um sich rum umgehen, die im ersten Moment, könnte man denken, nicht so wichtig sind. Weil daran, finde ich, erkennt man immer die Persönlichkeit dieser Menschen.
Danke dir. War das unsere Geschichte in München? War das die Bavaria Studios, die Show?
Ja, genau. Das war dieser About You Award und ich habe den roten Teppich ganz, ganz schlimm gemacht, weil ich niemanden von diesen Influencern kannte. Und ich habe denen noch gesagt, Frau, bitte gebt mir jemanden an die Hand, der mir, also erstmal wollte ich es gar nicht zusagen, weil ich gesagt habe, ich finde die cool, die About You Awards, aber ich kenne mich nicht so aus in dieser Welt. Und die haben gesagt, nein, du bist lustig, du machst es schon. So, dann habe ich Dagi B mit Bibis Beauty Palace vertauscht zum Beispiel, habe Dagi B irgendwie zur Hochzeit gratuliert, hat sie mir gesagt, nee, es war Bibi. Dann habe ich Luisa Dellert, habe ich irgendwie gedacht, sie wäre irgendjemand anderes. Ich weiß auch, habe auch ihr irgendeinen Quatsch erzählt. Dann habe ich noch eine andere, der habe ich gratuliert zur Nominierung. Die meinte, sie ist nur eine Begleitung von irgendjemandem. Ja, das
sehr
waren
schön.
Die About You Awards.
Nee, aber weißt du was, ich glaube, niemand kann das so charmant kaschieren wie du. Und man muss dazu ja sagen, das sind so klassische TV-Momente, die habe ich auch schon gehabt, ne, wo sie gesagt haben, nee, das kriegst du schon hin. Und dann, nee, ich krieg das nicht hin. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ja, kriegst du. Und dann so 10 Minuten vorher. Und? Ja, haben wir nicht geschafft. Aber wir sind jetzt live drauf. Mach mal. Meine Lieblingsgeschichte, die ich immer wieder rauskrame, ist eins meiner absoluten Fernseh-Highlights, war die Hochzeit von Gülcan und Sebastian Kamps. Die ist damals.
Oh wow, das hast du moderiert. Ja. Da sind die Oscars ja nichts dagegen, du.
Und das war in Travemünde in so einem Hotel live. Und ich weiß noch, wie der Regisseur mir aufs Ohr sagt: So, Steven, jetzt zum Abschluss gibt's nochmal ein Interview mit dem Hochzeitspaar. Und das machen wir in 1,5 Minuten. Und ich stand unten im Garten zwischen den ganzen Leuten da und meinte so: Ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt. Ich sehe das Brautpaar im zweiten Stock auf dem Balkon. Wie sollen die im zweiten Stock vom Hotelbalkon in 1,5 Minuten bei mir sein? Und meinen sie, oh, das stimmt. Ich höre nichts eine Minute. Dann so, wie machen wir das denn jetzt? Ja, noch 30 Sekunden. Ich so, Leute, wie machen wir das jetzt? Noch 10, 9, 8. Ich so, what? Und dann so, improvisier. 5, 4, 3. Und ich so, gut, ich improvisiere. Ey, dann habe ich da irgendwie versucht, keine Ahnung, 5 Minuten lang mit Kai Ebel über die Kunstwerke, die seine Frau gemalt hat, zu sprechen und Scooter, der The Question is What is the Question gesungen hat. Und dann kam irgendwie für die letzten 30 Sekunden im Abspann das Brautpaar. Ey, und ich dachte nur so, wow. Na egal, aber das ist eine andere Geschichte. Aber
Wahnsinn.
Ich kenne diese Erfahrungen, die sind immer sehr schön. Ja. Larissa. Gibt es einen Film, der dir ganz besonders am Herzen liegt? Wenn ja, welcher?
Ja, Girl Interrupted.
Oh, das
den habe ich. Kennst du diese Filme, die man damals, als man noch keinen Netflix und so hatte und irgendwelche anderen Streamingdienste Join und was da alles gibt, da hat man ja noch sich Videos gekauft. Ja. Ich hatte das als Video und ich hatte halt nur so einen Fernseher, wo es nur drei Programme gab. Bei mir gab es nur ARD, ZDF und SWR. Und ansonsten hatte ich halt nur die paar Videos und die hat man sich halt dann immer wieder reingezogen. Und es gab eine Zeit, da kam ich immer von der Schule und war so in der Pubertät und war so, weißt du, man ist dann so ein bisschen emo unterwegs und so. Und da habe ich Girl Interrupted für mich entdeckt und habe jeden Nachmittag eine Zeit lang diesen Film gesehen. Jeden Tag.
Aber das ist ja nun auch harte Kost, ne? Also
total harte Kost. Aber ich fand den wahnsinnig brillant. Und ein zweiter Film, den ich damals auch mal
geguckt habe. Aber warte mal, lass uns ganz kurz.
Frieda. Und den hab ich gestern wieder geguckt und habe dabei so geweint und der hat mich so mitgenommen. Deswegen muss ich fast, weiß ich gar nicht, welcher von beiden mir mehr mit. Vielleicht ist es jetzt heutzutage, wäre es eher Frieda. Aber damals war es auf jeden Fall Girl Interrupted, der für immer in meinem Herzen geblieben ist, weil ich den so gut kann. Ich kann den auswendig mitsprechen.
Okay, aber dann lass uns einmal ganz kurz über Girl Interrupted und dann zu deinem eigentlichen Lieblingsfilm kommen. Also Girl Interrupted, Mitte der 90er Jahre, Star besetzt, ne? Winona Ryder, Angelina Jolie, Brittany Murphy war dabei. Bei Jared Leto, glaube ich, und Whoopi Goldberg auch.
Stimmt, ne? Jared Leto auch. Stimmt,
genau.
Ja.
Und es geht Whoopi Goldberg, genau. Genau, es geht ja im Prinzip um eine 17-jährige Teenagerin, die nach einem Selbstmordversuch in der Klinik landet und dann eine Freundin findet, ne? Sie kommt nicht so aus ihrer Krise raus, aber sie findet zumindest eine Freundin und dann gibt es ja noch eine ganz grausame Situation und dann fängt sie an, sich ja zu öffnen und auch miteinander zu kommunizieren sozusagen. Und das ist ja der Film, für den Angelina Jolie auch bis dato ihren einzigen Oscar gekriegt hat, zu Recht. Mhm. Ne? Also das macht sie wirklich gut.
Absolut.
Aber wenn du sagst, dass du so eine schwierige Phase hattest, damals warst du 8, als der Film rausgekommen ist. Also hast du dann...
Ja, ich habe den später geguckt. Ja. Also ich habe den geguckt, da war ich so 14 oder so, glaube ich. Da ging, das muss so die Zeit gewesen sein, 14, 15. Und also vorab, ich war nicht selbstmordgefährdet.
Nein.
Ich war auch nicht... ich habe mich da jetzt nicht drin gesehen oder so, das gar nicht. Aber ich fand diese... der Film besteht ja, das fällt mir jetzt gerade erst auf, zu 90% aus Frauen.
Ja.
Und ist eine wahre Geschichte. Und das Interessante ist, dass ich immer solche Filme mochte, das aber gar nicht wusste, sondern mein Mann irgendwann zu mir das gesagt hat und hat gesagt, so, du findest immer, wenn starke Frauen in der Hauptrolle sind und du liebst es, wenn das so auf wahren Begebenheiten beruht. Und das war mir bis dato gar nicht bewusst. Guck mal, Frieda auch, wahre Geschichte.
Ja, Summer Hayek.
Aber das ist bei mir gar nicht so bewusst, so nach dem Motto, wir brauchen starke Frauen und mehr Frauen und so, weil ich bin da nicht so, dass ich sage, es muss jetzt unbedingt ein weiblicher James Bond sein. Es müssen jetzt die weiblichen Ghostbusters kommen, sozusagen. Weißt du, also bei mir ist nicht so, dass ich sage, es muss per se... muss immer eine starke Frau da sein oder so, sondern das ist bei mir irgendwie eher unterbewusst, dass ich mir die einfach so aussuche. Und ich finde es einfach spannend. Ich glaube, ich finde es einfach spannend, wo die Psyche die Menschen hinbringen kann und dass das halt wahr ist, diese Geschichte. Ne? Ja. Ich hatte mir dann auch das Buch gekauft von dieser Susanna, die das erlebt hat und erzählt, auch aus der Ich-Perspektive und fand das einfach ganz faszinierend. Aber es war nicht so, dass ich jetzt gedacht hätte, ich finde mich jetzt da irgendwie wieder und muss jetzt in eine Anstalt oder sowas. Also das nicht, aber ich weiß auch nicht, warum ich das so... Es hat mich damals irgendwie total
gefesselt. Nee, der Film bewegt aber schon. Nein, ich glaube, was an diesem Film so spannend ist, übrigens, weil du das Buch gerade angesprochen hast, Winona Ryder hat ja die Rechte zu dem Buch gekauft, ne, und hat dann versucht, jahrelang diesen Film zu machen. Also die war da auch extrem involviert, nicht nur vor der Kamera.
Ja.
Aber ich glaube, was dieser Film halt so gut kann... ist auch, na, wie soll ich das jetzt richtig sagen, diese Hilflosigkeit, in der man sich manchmal befindet, darstellen. Und vor allen Dingen ist die Lösung vieler Probleme ja ganz einfach, darüber zu sprechen. Das klingt jetzt so banal, genau. Aber das passiert ja immer weniger auch heutzutage. Ne? Also dieses Miteinander zu kommunizieren, sondern es wird alles immer kürzer, immer knackiger, aber sich miteinander auseinanderzusetzen, ne? Und über Probleme zu reden, das ist ja eigentlich so der Kern, auch ein bisschen, finde ich, von Girl Interrupted.
Ja. Vor allem, was auch interessant ist, finde ich, dass ja auch sie quasi ja nicht, also sie fängt ja nicht an zu reden, weil ihr etwas
genau.
Schlimmes zustößt, sondern den anderen. Und sie sieht quasi anhand der Geschichten der anderen, wozu das führen kann. Und sie merkt, okay, aber bei ihr ist nicht alles verloren. Sie kann da noch raus, sie kann einfach drüber sprechen und sich diesen Therapeuten anvertrauen. Und dadurch findet sie sozusagen da irgendwie raus. Das fand ich auch ganz interessant.
Ja, finde ich auch. Und noch eine letzte Sache, bevor wir über Frieda sprechen. Der Regisseur ist James Mangold, von dem ich auch ein Riesenfan. Wenn du da mal Bock hast, die andere Filme von ihm anzugucken, weil der hat ja zum Beispiel auch Walk the Line gemacht, ne? Also diesen großartigen Film, ja,
mit Reese Witherspoon. Oh, der war so geil, den habe ich im Kino gesehen.
Ja, und Joaquin Phoenix, auch Wahnsinn.
Ja.
Und dann Night and Day, der ist okay. Wolverine vor allen Dingen, Logan, ne? Also die beiden Filme.
Ach, krass.
Und einen der besten, Le Mans. Le Mans gegen jede Chance mit hier Matt Damon und unserem großartigen Batman, ist Christian Bale logischerweise, über diese auch eine wahre Geschichte, ganz toll. Und jetzt dreht er gerade den aktuell sehr wahrscheinlich letzten Indiana Jones Film mit Harrison Ford.
Also das, da bin ich sehr gespannt.
Bin ich auch gespannt.
Weil ich bin ganz großer Indiana Jones Fan.
Oh, ich auch. Und, also, und riesen Harrison
Ford. Die habe ich auch tausendmal gesehen. Ja,
okay, aber
da bin ich sehr gespannt.
Ich auch. Aber dann kommen wir mal zu Frieda, weil das ist ja eigentlich, sagen wir mal, dann wieder was komplett anderes zu Girl Interrupted. Auch eine wahre Geschichte, aber über die Malerin Frieda Kahlo. Aber warum der?
Ich weiß es gar nicht. Ich kann den zum Beispiel kann ich auch auswendig mitsprechen. Ich kenne alle Songs. Ich habe sogar die Songs schon in meinen Sets verwendet.
Oh, okay.
Einen Song habe ich letztes Jahr als Intro benutzt beim Perukaville Festival. Da habe ich im siebten Monat schwanger aufgelegt und habe als Intro-Song den Song von Frieda genommen. Ich weiß gar nicht, was mich daran so bewegt hat. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, ich meine, das spielt ja in Mexiko und vielleicht ist es irgendwo unterbewusst so ein bisschen dieses Südamerika-Ding. Das weißt du, das ist ja schon, hat ja schon viele Parallelen. Vielleicht hat mich das deshalb so angezogen, weil ich einfach, ne, so durch meine Mama, die ja Argentinierin ist, ich bin in Ecuador geboren, vielleicht das dadurch auch irgendwie verstanden habe, weil die Musik halt mir sehr zusagt. So auch südamerikanische Musik mag ich einfach sehr gerne. Aber ich weiß auch nicht, da ist auch, weißt du, so, die ist so stark.
Ja.
Und es ist so viel Leid um sie rum. Und es ist so, Gott, dieser Film ist so dermaßen genial. Ich kann es so schwer in Worte fassen, weil man kann sich so krass mit dieser Figur auch identifizieren. Also ich kann es total. Und ich weiß, ich kann es dir gar nicht sagen, warum.
Nee,
ich habe es wahnsinnig mitgenommen. Gestern habe ich ihn gesehen nochmal und habe wirklich am Schluss so geweint, obwohl ich ihn so auswendig kann eigentlich immer noch und ihn in- und auswendig kenne, aber irgendwie hat er mich wieder so mitgenommen und ich weiß gar nicht warum.
Ja, aber auch das kann ich, glaube ich, verstehen, weil ich finde Nummer eins, auch da wieder ein Herzensprojekt von Salma Hayek, ne, die den Film ja auch die ganze Zeit machen wollte und keiner wollte das mit ihr machen, aber sie hat sich dann durchgeboxt. Mhm. Und ich finde auch da wieder, du hast es eben so schön treffend gesagt, Frieda Kahlo macht ja das, was sie will. Und das also mit einer unbändigen Lust ja am Leben, trotz dieser ganzen Rückschläge und diesem ganzen Drama um sie herum. Aber ich finde es eine bewundernswerte Geschichte, weil sie sich einfach das Recht rausnimmt, und da werde ich jetzt vielleicht auch, muss man immer die Grenze bewahren, dass sich ja viele Männer lange rausgenommen haben. Das lebt sie als Frau, aber so viel empathischer und emotionaler. Ich finde es toll. Es ist ein ganz, ganz tollen Film. Und auch zu Recht mit einer unfassbar starken Leistung auch von der Hauptdarstellerin wieder. Ne? Also das lebt ja und fällt ja auch, steht und fällt ja mit der Person, die dann versucht, diese Figur auf die Leinwand zu bringen. Ja,
aber
Wahnsinn.
Weißt du, was ich, glaube ich, am interessantesten an diesem Film finde? Ich habe mir danach, so wie das ja so oft ist bei mir, bei so Filmen, die dann nach wahren Begebenheiten irgendwie stattgefunden oder waren Begebenheiten.
Beruht, ne?
Wie heißt das nochmal? Beruht, genau. Ja. Hole ich mir danach immer die Bücher dazu. Ich habe ein riesengroßes Frieda-Buch mit allen ihren Gemälden und so. Und was ich geil an diesem Film finde, ist, dass der es irgendwie schafft, diese Kunstwerke in dem Film zu verpacken. Man sieht ja immer wieder, also die Bilder von ihr und in welchem Kontext die gemalt wurden und wie die dann zum Leben erwachen im Film, ohne dass es irgendwie kitschig wirkt oder nervig, weißt du, oder zu künstlerisch, sage ich mal, weil das davon bin ich auch kein Fan, weil ich zum Beispiel, ich verstehe nichts von Kunst. Also ich verstehe nichts von, also wenn ich irgendwie irgendwo im Museum bin und da sagt jemand irgendwie, ja, also bei dem Gemälde, da hat der Künstler sich gedacht, und dann denken sie so, hä, ich sehe da nur Striche, ich verstehe das nicht.
Ja, aber ich finde, Kunst ist ja auch wirklich frei interpretierbar, ne? Das hat, also wenn mir jemand das erklärt, muss es ja nicht stimmen, ne?
Ja, nur weißt du, ich habe gar keine Lust, das zu interpretieren. So wenig interessiert mich das. Also weißt du, ich denke mir so, ach nö, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Aber ich finde das in diesem Film sehr spannend, wie das umgesetzt wurde. Weißt du, dass danach, als ich mir dieses Buch geholt habe und ich habe mir auch also nochmal die Biografie von ihr geholt, mit ihren Briefen und so. Mhm. Und das fand ich so spannend, weil ich dachte, wow, ich weiß schon voll viel, nur durch den Film.
Ja, okay.
Das finde ich auch spannend.
Ja, wenn du es, ja, also diesen Lerneffekt, ne? Und vor allen Dingen auch das Interesse, sich abzuholen, um sich da weiter mit der Thematik auseinanderzusetzen. Finde ich spannend, dass du das sagst.
Ja.
Können ja auch nicht viele Filme, ne? Manchmal klappt das ja auch überhaupt nicht, dann ist es so frei interpretiert. Das ist ja so und so bei solchen Biopics immer ganz spannend, ne? Wie viel ist dann Fiktion oder so ein bisschen angehübscht, damit das runterläuft, wenn du es auf der großen Leinwand siehst. Aber das ist ja bei Frieda eigentlich gar nicht so, ne? Das ist ja ziemlich nah.
Ja, aber weißt du, was witzig ist, was mir gerade einfällt? Kennst du das, wenn man im Kino war und danach kommt man raus, man hat das Gefühl, man ist noch so im Film?
Ja.
Weißt du, man hat zum Beispiel irgendwie so einen Film gesehen, da ist irgendwie ein Superhero und du plötzlich denkst, du bist auch so, also, ne? Und ich habe tatsächlich zu der Zeit habe ich irgendwie gedacht, vielleicht bin ich aber auch eine Künstlerin, auch wenn es mich nicht interessiert. Und dann habe ich wirklich gedacht, vielleicht kann ich ja auch malen, so wie Frieda. Und habe ein Bild gemalt von so Blumen in so einer Vase und habe das mal ganz feierlich meiner Mutter geschenkt. Und da war ich älter, ne? Also da war ich ja, da muss ich schon Teenie-Alter gewesen sein. Und meine Mutter hat es bei uns ins Klo gehängt. Das war dann meine kurze Reise in die Kunst. Und dann habe ich es wieder aufgegeben.
Aber du weißt ja, wo die meisten Oscar-PreisträgerInnen ihre Preise hinstellen, ne? Auf Toilette.
Ja, ich weiß.
Weil das der Raum Toilette, ist, wo die meisten Gäste, logisch, den frequentiert jeder irgendwann mal, wenn er bei euch zu Hause ist. Also vielleicht war es auch ein Kompliment. Du hast gedacht, sie hängst aufs Klo, weil es scheiße ist, aber sie wollte eigentlich im Prinzip nur sagen, hör mal zu, meine Tochter...
Das war das Gästeklo, Steven, da ist sie nicht drin und wir haben nie Gäste empfangen gefühlt. Also ich glaube, das war so. Ich glaube, die hat einfach nur irgendwo was gesucht, wo es nicht so auffällt.
Also ich wollte eine Lanze brechen für deine Mutter, aber da kann ich mich nicht gegen angehen, die Argumentation.
Jetzt. Nee.
Da habe ich keine Chance. Wie sieht's mit Serien aus?
Jetzt gerade hat ja Sex in the City angefangen. Ich warte noch ein bisschen, bis mehrere Folgen draußen sind. Ansonsten bin ich ein riesengroßer Sex in the City Fan. Auch da, ich hab alle Staffeln und ich kann sie auch auswendig mitsprechen. OC California, auch ganz, ganz groß bei mir gewesen, die erste und zweite Staffel. Ich mag Serien, jetzt muss ich sagen, jetzt im Moment komme ich nicht mehr so richtig zu Serien. Weißt du, was ich nur gucke? Ich gucke nur Trash-TV. Das sind die einzigen Serien, die ich
Aber was du alles
kann.
Von Bachelor über Love Island und Bachelor in Paradise und Bachelorette oder?
Ja, also Bachelor in Paradise habe ich noch nicht geguckt und Bachelorette habe ich auch noch nicht geschaut. Was ich jetzt im Moment gerade gucke oder gerade angefangen habe, ist dieses Reality Show.
Ach, ist das auf MTV?
Ja, also beziehungsweise die Idee ist von MTV. Ich kenne noch die ganzen Jersey Shore.
Ja, genau. Das ist jetzt die
deutsche Nachmache.
Ja.
Ich habe jetzt die ersten zwei Folgen gesehen. Ich warte noch so ein bisschen auf den Streit, den Beef. Es ist mir noch nicht asozial genug. Weißt du?
Ja, ich meine, Jersey Shore ist richtig asozial, ne? Das ist unfassbar. Aber
und
ich gucke das auch gerne.
Ist doch richtig krass. Ja, es ist mega. Ich habe ja damals schon, also ich gucke ja seit vielen Jahren, gucke ich schon zum Beispiel Real Housewives, schon ganz, ganz lange. Und eben Jersey Shore, Ex on the Beach, so diese ganzen MTV-Sachen auch. Und die habe ich jahrelang, also habe ich sehr lange gebraucht, bis ich da dran gekommen bin. Das war ganz schwierig, in Deutschland da ranzukommen. Und jetzt, Gott sei Dank, kann man das viel einfacher schauen bei diesen ganzen Streaming-Diensten und so. Aber ich gucke das schon ganz, ganz lange. Und deswegen fand ich so interessant, als jetzt so in Deutschland, so gerade finde ich die letzten 2 Jahre, diese Reality-Welt jetzt hier aufgemacht wurde und da mehr Fokus drauf gelegt wurde, ist, finde ich, zum Beispiel einmal ganz schief gegangen beim Haus der Reality-Stars. Nee, wie heißt das mal? Sommerhaus der Stars. Yeah. Da fand ich eine Staffel nicht so gelungen. Die hat mich eher deprimiert. Das war zu hart, hat RTL dann aber ja auch scheinbar eingesehen. Aber ansonsten, was ich ganz spannend fand eigentlich, dass die halt hier angefangen haben, diese ganzen Formate zu übernehmen. Und ich kannte die halt eben schon seit Jahren. Und ich dachte nur so, ach, die Deutschen, die müssen ein bisschen asozialer werden. Also nicht in dem Thema Mobbing zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, in Deutschland wird sehr viel gemobbt.
Ja.
Und was ich aber geil finde, eben an den anderen Formaten eben aus USA und England und so, da mit asozial meine ich eher, die sind halt so, die bumsen da halt durch die Gegend. Und die sind immer so mega besoffen und machen voll die, stellen voll die krassen Sachen an und so. Da muss ich halt sagen, das ist mein Ding.
Wie heißt denn nochmal diese kleine aus Jersey Shore, diese dunkelhaarige
Snooki.
Ja. Das ist für mich jedes Mal, wenn die loslegt, und ich habe das Gefühl, die haut sich direkt immer um 2 Uhr. Ja, genau. Direkt um 2 Uhr richtig ein hinter die Binde. Das finde ich auch unfassbar, ey. Das ist echt faszinierend. Aber ich weiß genau, was du mit asozial meinst. Aber da muss man auch sagen, da haben die Amis einfach dieses Entertainment-Gen, ne? Da ist eine andere, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, also manchmal ist das asoziale amerikanische Entertainiger immer noch als das asoziale Deutsche. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Du guckst es dir an und das wird dann einfach nur böse und so ätzend und so linkisch.
Und traurig.
Ne? Ja, genau. Ja, und traurig. Genau.
Exakt. Genau. Also ich muss auch sagen, also als das Sommerhaus der Stars letztes Jahr war, das hat mich echt deprimiert. Also da haben mich die letzten 2 Folgen, die habe ich nur noch geguckt, weil ich dachte, jetzt muss ich zu Ende gucken. Aber weißt du, normalerweise finde ich bei diesen Reality-Sachen, ich gucke mir das an und ich muss jetzt für niemanden mich schlecht fühlen. Weißt du,
genau.
Ich gucke mir die an und die wissen gefühlt, was sie da tun und finden es mega witzig und scheißen drauf am nächsten Morgen, wenn sie merken irgendwie, okay, da habe ich jetzt irgendwie wieder Stränge geschlagen. Und ich fand zum Beispiel bei diesem Sommerhaus der Stars, und ich bin großer Fan davon, ich finde, es ist eigentlich wirklich gut gemacht und ich freue mich jedes Jahr drauf, da war es so, dass ich immer wieder Mitleid mit den Leuten dort hatte und es so viel um Streit ging, um Hinterhältigkeiten und so. Und so ein bisschen davon finde ich ja ganz cool. Ich gucke ja auch gerne Real Housewives, da geht es ja auch viel um so Streitigkeiten und Hinterhältigkeiten und so, aber ich finde, in dem Moment, wo mir anfangen, die Leute leid zu tun, und ich denke, ey, das könnt ihr doch jetzt nicht machen und komm, jetzt macht die alle nicht so fertig und mobbt die nicht. Weißt du, da macht es dann, finde ich, irgendwie nicht mehr so Spaß.
Nee,
das
und ist ganz
so ein Grad von asozial, den meine ich nämlich nicht, den will ich nicht haben.
Nee, das kann ich. Und ich finde, es ist ganz viel denunzieren. Und was ich an diesen Deutschen, also ich gucke das ab und zu, ne? Also ich bin da jetzt nicht so ein Riesenfan.
Was guckst du genau?
Ich zapp dann einfach durch, ich hänge dann irgendwo, weiß ich nicht, Bachelor in Paradise oder Sommerhaus der Stars und guck da mal rein und kann das aber dann nicht lange ertragen, muss ich dir sagen, weil für mich diese Problematik da einfach mit drin schwingt, dass da sitzen dann Leute auf dem Haufen, ne? Und einer kommt sich oder ein Pärchen oder eine kommt sich dann besser vor als die anderen. Und fängt so an, sich zu echauffieren und sich auf so ein anderes Level zu heben und die dann zu denunzieren und niederzumachen. Und dann denke ich immer so, genau. Wait a minute, ne? Da verstehst du, glaube ich, gerade was falsch. Und ich habe immer das Gefühl, die freuen sich, wenn sie was Intelligentes gesagt haben und denken dann auf einmal, jetzt bin ich smarter als die anderen. Und Reality-Fernsehen, wie gesagt, das wird immer bleiben, das ist jetzt auch da, das ist auch völlig legitim. Es ist ja, er hat ja auch viele Menschen, die sich das gerne angucken, aber die englischen oder die amerikanischen, da ist noch ein bisschen Witz, habe ich dieses Gefühl dabei.
Genau,
ne?
Die nehmen also, sich nicht so
genau,
ernst.
Genau, das ist gut.
Ja,
und das tun
genau.
Sie hier einfach viel mehr. Ich habe mal aus Versehen in die russische Big Brother Staffel reingeguckt. Alter, da habe ich, das kann man sich auf YouTube ja anschauen, das ist Hardcore, ne?
Ja.
Weil die kriegen ja immer was zu
machen. Was machen die da?
Nee, die beulen sich. Alter, die hauen sich richtig auf die Unge. Ja, ich habe dann so eine Geschichte gesehen, da saßen keine Ahnung, 5 Männer mit Händen wie Schaufelbagger und haben sich irgendwie Wodka reingehauen Und dann kamen die Frauen dazu und dann wurde da auf einmal gekloppt und dann haben sie sich durch die Poollandschaft gebeult mit Stühlen und ich habe davor gesessen und dachte, dass da keiner dazwischen geht. Aber vielleicht sagen die in Russland, das passiert jeden Tag bei uns, wir lassen das einfach jetzt mal im Fernsehen laufen.
Lass den Wladimir einfach mal, der kommt schon zurecht.
Der kommt schon zurecht. Sag mal, bist du denn Team Kino oder eher Team Couch?
Absolut Team Kino. Weißt du, was interessant ist nämlich? Mein Mann und ich, wir kennen uns, seitdem wir 16 sind. Und weißt du, wie unsere Freundschaft über Jahre gehalten hat? Wir waren Kino-Buddies. Wir sind immer zusammen ins Kino gegangen. Immer. Ich habe gefühlt, also die Hälfte der Filme, die ich jemals im Kino gesehen habe, war mit ihm. Und das war unser Ding immer. Und das ist bis heute. Wir waren letzte Woche auch erst wieder im Kino. Ja, für uns hat Kino eine ganz, ganz wichtige auch emotionale Bedeutung. Und das ist wirklich, jetzt erst letzte Woche haben wir noch, letzte Woche waren wir in Venom. Super gut, kann ich
der
dir
zweite,
empfehlen.
Der zweite, mit Tom der Hardy, den liebe ich.
Mega, ja, ich auch, liebe ich.
Und der Trailer, wie heißt der nochmal, Carnage? Nee, wie heißt der denn?
Carnage, genau. Ja, genau. Irgendwas mit Carnage.
Oh, ich liebe den Trailer. Den musst du dir angucken, weil am Ende, Let There Be Carnage, am Ende sagt nämlich diese großartige Voice-Over-Stimme im Englischen, Venom, Let There Be Carnage. Wie der das ausspricht, ey, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Das ist so geil. Allein deswegen, also super. Achso, okay.
Mega gut. Und vor allem diese Stimme im Kino zu hören, ist auch nochmal geiler. Und wir haben dann noch gesagt, guck mal, jetzt sitzen wir im Kino, vor irgendwie über 15 Jahren saßen wir auch schon hier und jetzt sitzen wir immer noch hier im Kino. Jetzt haben wir halt ein Baby mittlerweile, sind verheiratet, aber eigentlich hat sich nichts geändert, weißt du? Für uns hat das immer noch so einen geilen Stellenwert. Und weißt du, was uns auch aufgefallen ist, was die krasseste Erkenntnis war? Der Film, da kamen die ersten Action-Szenen und es wurde richtig laut. Und wir haben zum ersten Mal seit einem Jahr jetzt gemerkt, wir müssen nicht leiser drehen, weil das Baby schläft. Und das fanden wir so geil.
Ihr habt das richtig gefeiert.
Wir haben das so gefeiert. Und das ist wirklich, weißt du, ich bin auch jemand, der sich ganz schwer tut, das Handy wegzulegen mittlerweile. Ich kann nur, wenn ich Real Housewives gucke, was ja meine absolute Lieblingssendung ist oder Sendungen. Es gibt ja verschiedene Housewives, die aus New York und Beverly Hills und so. Und ich kenne sie natürlich alle und verfolge sie auch seit vielen Jahren. Und da zum Beispiel habe ich mein Handy nicht bei mir, aber ansonsten muss ich immer mein Handy bei mir haben, was ich ganz schlimm finde, weil ich halt tagsüber, wenn ich zu Hause bin, habe ich mein Handy eigentlich kaum in der Hand. Also ich bin wirklich nur abends, wenn das Kind im Bett ist und ich auf der Couch sitze, dann nehme ich mein Handy und das ist eigentlich so schade, weil ich verpasse dann so viel vom Film. Und das ist halt das Geile beim Kino, da merkst du erst richtig, wie schön es ist, das Handy nicht bei dir zu haben, weißt du?
Wenn man mal nicht kontinuierlich das Gefühl hat, man wird von irgendwas angepinkt oder angemailt oder so.
Ja, weil du kannst einfach das Handy mal nicht rausholen, sondern ziehst dir das mal so rein. Und ich finde ja auch so ein bisschen, so diese ganzen Streaming-Portale sind ja so Fluch und Segen, weil auf der einen Seite hast du jetzt natürlich die Möglichkeit, alles zu sehen, wo du früher wirklich das irgendwie ausleihen musstest, noch in der Videothek und so, ne? Oder dir halt immer kaufen musstest und immer überlegt hast, okay, kann ich mir das jetzt irgendwie leisten oder nicht? Weil, ne, man muss ja mal, gerade irgendwie so im Studium oder sowas, hat man halt einfach noch nicht die Kohle. Und jetzt zahlst du im Monat irgendwie ein paar Euro und kannst dir alles aussuchen. Aber da finde ich das Negative, was mich irgendwie schon fast stört, es ist einfach zu viel Auswahl.
Ja.
Es ist mir einfach schon zu viel. Und deswegen gucke ich auch deutlich mehr lineares Fernsehen jetzt seit einer Weile als früher. Und ich finde es geil, wenn du im Kino einfach nicht so die Optionen hast. Du hast halt einfach irgendwie vielleicht 5, 6 Filme, die du dir zu der bestimmten Zeit an dem Tag angucken kannst. Und dann musst du halt da auswählen. Und das ist wieder sowas, so ein bisschen back to the roots. Das finde ich wieder schön am Kino, weißt du?
Finde ich auch schön entspannt. Aber habt ihr denn neben der Tatsache, dass ihr die Lautstärke nicht runterregeln müsst und keine Handys dabei habt oder zumindest nicht an, noch ein anderes Ritual? Also esst ihr seit eurem 16. Lebensjahr Popcorn aus einer Riesentüte oder ist das gar nicht so wichtig, sondern freut ihr euch mal?
Doch. Es ist immer jedes Mal vorher, vorm Kino, wir gehen immer in Firnheim bei uns ins Kino, weil ich wohne ja wieder in Heidelberg jetzt, wie früher auch. Wir gehen immer in Firnheim ins Kino und dort ist drin so ein Burger, hier so ein Burgerladen quasi. Und da trinken wir schon immer beide immer einen Pilz und ich esse immer, schon seit Jahren, so Chicken Wings, so Hot Chicken Wings.
Ah, cool.
Und dann
ist der mit so einer Blue Cheese Soße, hast du das mal gemacht? Chicken, nee. Hot Chicken Wings mit Blue Cheese Soße. Das ist so, so ein bisschen amerikanische. Stinkekäse? Nee, es ist der Stinkekäse, aber in Amerika gibt es da so eine Soße.
Ah, okay.
Die schmeckt sehr lecker.
Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich habe das immer ganz, ganz Standard mit Barbecue-Soße gegessen. Und dann, mein Mann holt sich schon immer so Eiszeug und so Gummibärchenzeug. Und ich immer, wie heißt es, so Nachos mit Käsesoße. Und
das ist stinke Käsesoße. Das ist auch keine richtige Käse. Larissa.
Ja, ich weiß, aber ich liebe das. Je unechter etwas schmeckt, desto geiler finde ich.
Okay, das kann ich unterschreiben. Das ist bei mir manchmal auch
ich
so.
Ich bevorzuge wirklich von der letzten Pommesbude, wo das Fett runtertropft und du nicht weißt, ob da schon irgendwie auch eine Maus drüber gelaufen ist oder nicht. Das bevorzuge ich jedem Italiener oder sowas, weißt du, oder irgendwie so schicken richtig. Restaurant oder so. Ich mag auch lieber so tiefkühl 2,50 € Tortellini alla Panna. Das mag ich lieber als schick im Restaurant. Ich weiß nicht, warum das irgendwie.
Aber ich finde, man kann beides ausgewogen miteinander kombinieren. Das finde ich auch.
Kombinieren, stimmt.
Ja. Aber
manchmal will ich sogar ins Kino, weil ich einfach nur Bock habe auf diese Nachos, weil die schmecken nirgends so wie im Kino.
Das stimmt. Aber ich glaube, auch da wieder, das ist die Magie des Kinos. Ich glaube, das ist so wie Hogwarts. Weißt du, außerhalb von Hogwarts kannst du nicht die Zaubertricks dann vielleicht machen. Und das ist wie mit Nachos. Die nimmst du mit und außerhalb, das ist so eine Grenze, so eine Schranke, dann ist der magische Vorhang weg und dann zerbröseln die Nachos und sind im Prinzip wirklich unechte Käsesoße mit geschmacksverstärkten Nachos. Und drin ist es der Genuss.
Absolut. Ich hatte mal einmal wirklich eine Diskussion mit meinem Mann, weil ich gesagt habe, wir müssen jetzt ins Kino gehen, weil ich habe Bock auf Nachos. Und er meinte, wir können Nachos hier kaufen. Hier ist ein Rewe oder Lidl oder so. Kannst du die nicht da holen? Ich so, nein, es ist nicht das Gleiche. Du verstehst es nicht. Ich wusste es nicht.
Genau, aber sag ihm, da unterstütze ich dich und deine Meinung. Ich finde, es ist genauso. Es gibt eine Regel. Es ist die goldene Kinoregel. Das kann man nicht anders machen.
Genau.
Larissa, aber wenn ich bin ja ein Fan. Ich sehe ja, was du machst, wie du es machst. Und ich finde, du bist so schön authentisch, erfrischend. Du hast eine solche Power. Und vor allen Dingen, ich habe dieses großartige Interview gesehen, das du auch mal mit Elias gemacht hast zu Fuck You Goethe. Du bist schnell, ey. Das hat mir so eine große Freude gemacht, weil ich gesehen habe, dass du selber so viel Spaß daran hast. Und das überträgt dich als Zuschauer. Das finde ich, ist das Tollste, was man rüberbringen kann. Aber ich habe das Gefühl, du bist so voller Energie. Ich kann mir gerade, weil du gesagt hast, du bist ein Kinofan, gar nicht vorstellen, dass du es schaffst, 2,5 Stunden ruhig sitzen zu bleiben.
Ja, das ist, ich glaube, es ist wirklich bei mir so, ich bin so ein extremer Typ. Weißt du, auf der einen Seite habe ich, wie du sagst, so diese Energie, die ich rauslassen muss. Deswegen brauche ich auch diese verschiedenen Jobs. Weißt du, ich lege gern auf und ich lege Bassmusik auf, also härtere Musik. Ich finde es geil, wenn auf meinen DJ-Gigs Moshpits stattfinden und diese Energie, die ich in mir drin habe, sich überträgt aufs Publikum und wir alle einen krassen Abend haben und man kommt nach Hause und es piepst in den Ohren und ich kann gar nicht schlafen, weil ich noch so geladen bin. Ich brauche das, ich finde es geil, genauso TV-Shows, das ist ja auch Adrenalin-Kick, weißt du, weißt du ja am besten, Radiosendung, genau das Gleiche, du bist alleine gefühlt verantwortlich und musst das jetzt irgendwie in ein paar Sekunden die Leute in deinen Bann ziehen, damit sie nicht umschalten und hast nur dein Wort und hast 30 bis 1 Minute 30 Zeit, um jetzt irgendwas zu sagen, was bei den Leuten im Kopf bleibt. Das liebe ich und auf der anderen Seite brauche ich diese absolute Ruhe auch.
Okay.
Also zum Beispiel, deswegen lebe ich auch wieder in Heidelberg, unter anderem, weil ich gemerkt habe, wenn ich in diesen Großstädten lebe und ich habe in Barcelona und in Berlin, in München, in Köln und so gewohnt, das ist dann, da gibt, da habe ich dann keinen Ausgleich. Weißt du, es ist dann zu viel Energie und die muss ich auch wieder, nachdem sie sich entladen hat, muss sie sich kurz zur Ruhe legen und muss kurz schlafen sozusagen. Weißt du, ich brauche dann, dass alles runterfährt, dass die Systeme komplett runterfahren und das habe ich zum Beispiel eben in Heidelberg. Hier verbinde ich nichts mit Arbeit. Hier verbinde ich einfach nur mit Heidelberg Ruhe und Entspannung und Familie und meine Freunde. Und genauso ist es eben im Kino, weißt du. Das ist für mich, in dem Moment ist absolutes Runterfahren der Systeme und Aufladen von den Akkus. Und,
deine Dockingstation und das, sozusagen, wie so ein Elektrofahrzeug. Genau. Ja.
Ja.
Also okay, genau. Aber das kann und ich das, total das verstehen. Ich. Also sagst du, also ist das, ist dieses Energie rauslassen etwas, was du brauchst, weil das in dir steckt, aber genauso auch der Kontrast der absoluten Ruhe und der Entspannung. Finde ich super. Ja. Braucht man ja, glaube ich.
Bei mir
auch,
zum Beispiel zu Hause ist immer Totenstille, wenn ich alleine bin. Also ich habe zum Beispiel zu Hause kein Radio an, kein Fernseher, außer ich gucke jetzt Real Housewives. Nee. Habe ich schon erwähnt, dass ich Real Housewives
habe? Nee, hast du noch nicht, aber du guckst gerne Real Housewives, oder?
Ja. Ja, wie kommst du
ich
da drauf?
Ich weiß es nicht, es ist mir gerade mir eingefallen.
Ich wäre gerne Real Housewife, ich sag's dir ehrlich. Ich liebe das so sehr, ich find's so geil.
Ja?
Und ja, aber zu Hause ist ansonsten Totenstille, alles aufgeräumt. Ich liebe es, Dinge zu sortieren.
Ist das dein Fetisch, Dinge zu sortieren?
Ja. Ja, habe ich mich über eine Sache aufgeregt, da habe ich mich echt so ein bisschen geärgert und dann habe ich Fenster geputzt und es hat so gut getan. Dann dachte ich, wow, jetzt sind die Fenster wieder sauber, geil, das gibt mir ein gutes Gefühl. Weil auch, weißt du, so ein bisschen, also ich finde so in unserer Branche ist auch so ein bisschen Chaos ja auch was Gutes. Weißt du, das ist so, ich finde gerade, wenn man irgendwie was irgendwo Künstlerisches macht, ne, sei es moderieren oder Musik oder so, ich finde, da gehört ein bisschen Chaos auch dazu. Und ich habe so das Gefühl, da, auf der anderen Seite, wenn ich eben zu Hause bin und so, da brauche ich dann wieder die Ordnung. Weißt du, das ist auch wieder bei mir immer so ein Pol und Gegenpol. Ich brauche immer so beides extrem. Viel Lautstärke in DJ, bei DJ-Gigs und so. Und wenn ich unterwegs bin, auch bei meinen Radiosendungen, da läuft ja auch die ganze Zeit die Musik. Man ist im Studio, man ist drin, so in dem Ganzen. Und dann, wenn ich zu Hause bin, Ordnung, Stille, Ruhe.
Kann ich total das verstehen.
Das tut mir gut.
Ich finde das, also ich fand das auch früher beim, ich habe ja auch ganz lange Radio gemacht. Ich bin morgens dann immer, ich habe eine Morningshow moderiert und ich bin dann immer mit dem Fahrrad von meiner Wohnung damals ins Studio geradelt. Und wenn du Morningshow...
Bei welchem Sender warst
bei
du?
Bei OK Radio in Hamburg.
Ah.
Genau, das war früher mal so wie 1 Live, ne? Also so ein bisschen...
Ja, ich weiß. Echt, Hamburg ist ja sehr interessant für Radio, weil es da so wenig gibt.
Ja.
Das ist ja, da gibt's ja einfach ganz wenig und die Sender, die da sind, die haben quasi die Herrschaft. Aber das finde ich total spannende Radiolandschaft in Hamburg.
Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch immer noch gut, obwohl da mal ein bisschen wieder ein schöner Mix reinkommen könnte, ne, weil das dann doch alles zu glatt gestreamt ist. Aber da bin ich immer morgens hingeradelt und wenn du so um 4 Uhr oder 4:30 dann in der Radiostation sein oder im Sender sein solltest, da ist ja nichts auf der Straße los. Das war für mich immer die absolute Ruhe, weil genauso wie du sagst, du wirst dann beschallert, Verkehrsnachrichten, der nächste Song, dann kommt jemand rein, sagt das Thema. Also ich mag das mittlerweile total gerne. Ich gehe super, das klingt so total alt und spießig, ne? Aber ich gehe total gerne spazieren. Ich liebe das.
Ja, ich auch. Ich verstehe
ich
das total.
Liebe
hast, du,
das.
Hast du einen Hund?
Nee, leider nicht.
Ah, dann brauchst du einen Hund.
Ja, ich kenne viele Menschen in meinem Umfeld, die sich darüber freuen würden über einen Hund. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch auf die Reihe kriege, aber ich höre das von ganz vielen Freunden. Ne? Und mein Bruder hat zum Beispiel einen Hund. Das Geile an einem Hund ist, man denkt immer so, oh Gott, die Arbeit. Auf der anderen Seite hat Nora Tschirner auch mal gesagt, wenn du nicht mal eine Stunde am Tag Zeit hast für deinen Hund, dann hast du ein Problem. Ne? Und da hat sie ja recht.
Oh, schlau. Ja, ne? Stimmt,
also,
ja.
Ne? Und mein Bruder sagt zum Beispiel auch, es gibt ihm eine unfassbare Ruhe und vor allen Dingen zwingt ihn das dazu, sich zu bewegen. Und das ist ja eigentlich auch total wichtig, dass man das macht. Ne?
Total. Also bei mir ist das auch so. Also dass ich habe ja meinen Hund mir quasi geholt, als ich noch alleine war. Und das war wirklich für mich auch so... Ja, ich musste dann halt Gassi gehen und ich musste raus. Und da war ich ja noch in der Großstadt und habe gearbeitet von morgens bis abends und war auch gar, ich habe gar nicht viel Freizeit eigentlich gehabt und mir die auch nicht genommen. Ich konnte nie verstehen, wie Leute irgendwie nach der Arbeit sagen konnten, komm, wir trinken noch ein Bier zusammen. Ich dachte so, nee, ich will schlafen, weil ich muss morgen früh wieder fit sein und ich muss arbeiten und keine Ahnung. Und da war tatsächlich mein Hund so das erste Lebewesen in meinem Leben, das dann, um das ich mich wirklich gekümmert habe, weil ich habe zu der Zeit auch nicht wirklich mich um meine Freunde und so gekümmert. Das ist mir erst später aufgefallen, die mir Gott sei Dank das nicht übel genommen haben, weil sie gesagt haben, ja, du hast halt zu der Zeit viel gearbeitet, aber du warst ja da, wenn man jetzt irgendwie dich gebraucht hat, aber ansonsten, ich war jetzt nicht so jemand, der sich jetzt jede Woche gemeldet hat, ja. Und mein Hund hat mich da echt verändert. Da habe ich halt wirklich dann so den Blick von der Arbeit dann zum Hund gewendet und dann daraufhin wieder auch auf mich gerichtet, weil man dann so diesen Augenblick dann irgendwie wieder einfangen konnte und die so, okay, jetzt sind wir mal draußen und jetzt habe ich keinen Knopf im Ohr und höre Musik, sondern jetzt sind wir einfach draußen, Gassi und mein Hund und ich, und wir leben im Moment sozusagen.
Und dieses Innehalten, was man nicht, was, wenn man die ganze Zeit überpaced, ne? Ja,
genau.
Na, vielleicht das ist ein guter Vorschlag. Also wir haben jetzt ja über deine beruflichen Herzen gesprochen, können wir ja gleich noch ein bisschen vertiefen, aber es gibt ja auch, sag ich mal, noch eine andere spannende Seite. Du hast es vorhin gesagt, in Ecuador geboren, in Portugal ja zum Teil aufgewachsen, deutschen Vater, argentinische Mutter. Du meintest ja auch gerade, dass Frida Kahlo zum Beispiel dich vielleicht auch so aufgrund deiner südamerikanischen Wurzeln auch so ein bisschen gepackt hat. Würdest du sagen, du bist sozusagen die Essenz aus den besten Tugenden und Charaktereigenschaften all dieser unterschiedlichen Länder? Oder gibt es da bei dir etwas, wo du sagst, das ist total... Also wie viele Herzen, würdest du sagen, schlagen da in deiner Brust?
So schwierig zu sagen. Also ich würde schon sagen, dass also ich wirklich die Mitte von meinen Eltern bin. Und meine Eltern, also finde ich, bedienen das Klischee ihrer Heimatländer ganz gut.
Okay.
Also ich finde so meine Mama, wenn man sie so, ich musste sie letztens, da war ich eingeladen beim Kölner Treff und da hat Micky Beisenherz mich gefragt, wie kann man deine Mutter also sich vorstellen, so als Argentinierin, als Latina? Und ich habe mir ist nichts anderes eingefallen, als zu sagen, die ist wie Gloria von Modern Family.
Ah, wirklich, okay.
Ja, es ist einfach die Gloria irgendwie. Und mein Vater ist halt so dieser typische Deutsche, wie man ihn sich vorstellt. Weißt du, so sehr verantwortungsbewusst und sehr korrekt. Sehr fair, finde ich. Das finde ich, ist einer der besten Eigenschaften, die er hat, ist diese Fairness. Und ich finde, es ist so, ich bin wirklich der Mix aus beiden. Auf der einen Seite sehr, ich würde mich als empathisch bezeichnen und also was mir auch im Job auch sehr zugute kam schon. Und auf der anderen Seite aber bin ich auch so ein Arbeitsmensch, der die Sachen korrekt machen will, der sie richtig machen möchte, der verantwortungsbewusst sein will. Und da habe ich, glaube ich, schon von beiden das mitgenommen. Ne? Also ja, ich würde sagen, ich bin so ein sehr schöner Mix aus beiden. Also ich wäre jetzt nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht wirklich mir so viel von beiden abgeschaut hätte, weißt du? Meine Mutter hat aber, würde ich sagen, was, glaube ich, mir auch viel gebracht hat, ist nicht nur ihr Charakter, sondern ihre Erzählungen. Sie ist ja in der Militärszeit groß geworden, kommt jetzt auch nicht aus den allertollsten Verhältnissen, sage ich mal. Weißt du, die hat viel gesehen in ihrem Leben und das hat sie mir alles erzählt, ohne mir dafür ein schlechtes Gewissen zu machen oder so, weißt du?
Ja.
Sie hat nie irgendwie gesagt, ja, guck mal, weißt du, wir hatten gar nichts oder so, gar nicht. Sondern sie hat mir halt immer erzählt, ja, weißt du, bei uns war das damals so und so und das war normal, dass das und das passiert ist. Und sie ist ja alleine groß geworden mit ihrer Mama und ihrer Schwester eine ganze Weile lang. Und das hat sie sehr geprägt und da hat sie mir sehr viel von erzählt. Und auf der anderen Seite, mein Vater hat mir viel erzählt, was er quasi alles machen musste. Und ich habe es ja auch gesehen, um erfolgreich zu sein. Mein Vater ist ja Manager, der ist Wirtschaftsingenieur. Und also nicht Personenmanager, sondern Manager, sag ich mal, von Firmen sozusagen. Aber ich habe ja, also der ist ja nicht irgendwie, sag ich mal, reich auf die Welt gekommen, sondern der hat sich das alles aufgebaut durch harte Arbeit, durch Fleiß und ich glaube auch, weil er einfach ein guter Mensch ist. Ich glaube, dass Gutes auch zu einem zurückkommt, wenn man gut ist. Ich denke, sowas ist immer so ein bisschen
Karma.
So
sehe ich so ganz genauso.
So ja, und auch was Energetisches, weißt du? Ich glaube, uns zieht es dorthin, so wie wir, glaube ich, auch sind oder wo wir glauben, dass wir hingehören, was auch nicht immer gut ist. Manchmal, glaube ich, wissen wir gar nicht, dass wir eigentlich was Besseres verdient haben und uns leiden zu was Negativen, was wir eigentlich gar nicht machen sollten. Mhm. Und bei meinem Vater ist es, glaube ich, so einfach gewesen, weißt du, ich habe halt gesehen, wie hart er gearbeitet hat und weißt du, was also ich nehme halt das um mich rum nicht als selbstverständlich wahr, sondern dass es schlimme Dinge im Leben gibt und wir froh sein können, wo wir sind und dass, wenn wir mehr wollen in unserem Leben, wir auch einfach mehr machen müssen und was leisten müssen und so ist ja, also kommt das irgendwann kommt das wieder zurück sozusagen, weißt du, die Arbeit, die wir in was stecken und vielleicht kommt es nicht sofort, aber irgendwann wird sich das irgendwie schon werden wir dafür sozusagen wieder belohnt, glaube ich. Und das ist so das, was ich so mit den Jahren von den beiden, glaube ich, so mitgenommen habe und deswegen meine Jobs auch so machen kann. Auf der einen Seite sind es kreative Jobs, aber ich habe es geschafft, die zu so zu managen, dass ich das beruflich machen kann und sie zu perfektionieren, weißt du?
Also diese kreative südamerikanische Powerseite mit der deutschen Tugend, das dann auch richtig anzupacken und in richtige Gefäße zu gießen.
Genau, weißt du, und ich würde sagen, ich bin nur bis zu einem gewissen, gesunden Grad eine Träumerin. Ich finde dieses zu sehr träumen ist auch nicht gut. Manche Leute träumen irgendwas und wollen irgendwas werden und sind aber dann irgendwann nicht mehr realistisch, weißt du, und verlieren sich dort. Und ich habe mir halt auch die Sachen zu eigen gemacht, bei denen ich auch das Gefühl hatte, die kann ich. Mhm. Weil es gibt bestimmt Dinge, die mir bestimmt auch gefallen hätten, aber es ist halt einfach nicht mein Ding. Und da bin ich nicht gut drin. Und ich, weißt du, ich habe ja vorher zum Beispiel auch so Singer-Songwriter-Sachen gemacht, während der Studienzeit, als ich in Barcelona gelebt habe und bin in Bars aufgetreten und so. Und dann habe ich Larissa White mich genannt und Musik gemacht und
Larissa
so.
Larissa White? Ich habe
aber irgendwann...
Okay.
Und hab dann irgendwann...
In Anlehnung an den erfolgreichen Musikproduzenten Jack White.
Ja, nee, leider nicht. Aber und hab dann auch ein ganzes Album gemacht, aber hab dann irgendwann so während des Albums habe ich dann auch so gemerkt, das ist, glaube ich, ich habe keinen Bock mehr, in irgendwelchen Bars irgendwie da zu singen und drei Leute gucken zu. Ich glaube, das ist hier Zeitverschwendung. Es ist auch nicht mehr ganz, was ich machen möchte. Ich glaube, ich habe Bock auf Bassmusik. Ich habe Bock aufzulegen. Ich glaube, das ist mein Ding. Ich glaube, ich probiere jetzt das. Ich halte mich da jetzt gar nicht weiter auf, weil ich mache seit Jahren nichts anderes und irgendwie, nee, komm. Ich probiere eine andere Richtung. Mal schauen, wie das wird. Und so habe ich es gemacht und habe gemerkt, als DJ war ich viel erfolgreicher. Und am Ende des Tages hat es mir auch einfach mehr Spaß gemacht.
Da heißt du ja Larry Luke, ne?
Genau.
Das
liegt mir einfach auch mehr, habe ich gemerkt. Weißt du, es liegt mir mehr als dieses Gitarrenspielen des Singer-Songwriter selbst mitleiden. Das ist mehr meins. Und dann bin ich auch in die Richtung gegangen. Und ich glaube, das ist so... man soll auch nicht zu viel träumen, finde ich. Irgendwann muss man auch realistisch sein und sagen, okay, hier geht's vielleicht nicht weiter. Dann schaue ich mal, was ich sonst machen kann.
Obwohl, das hat, finde ich ja, wenn man sich das anguckt, was du gemacht hast, ja gar nicht unbedingt viel mit Träumen zu tun, sondern wenn so ein gewisser Pragmatismus einsetzt und man sagt so, nee, da komme ich nicht weiter, ich mache jetzt was anderes. Das finde ich, man kann ja trotzdem träumen, weil du wolltest dann ja DJ werden, was du ja geworden bist, aber du hast ja auch nicht direkt den Erfolg gehabt. Ne? Du bist ja auch erstmal durch die Dörfer getingelt und hast da aufgelegt. Mhm. Und jetzt darfst du halt...
Ich habe in jeder Pommesbude habe ich aufgelegt. Ich habe wirklich furchtbar ganz, ganz schlimme Gigs gehabt, auch über Jahre. Aber tatsächlich war es schon auch so, das stimmt. Also da habe ich dann auch groß geträumt, sage ich mal, und habe zum Beispiel dann auch gesagt, weißt du was, es gab ja viele Clubs, in denen ich spielen wollte, und die haben sich nicht getraut. Die haben gesagt, ja, die spielt Bassmusik, wir spielen hier am Wochenende, spielen wir hier Charts, ja, so, das wird nicht funktionieren und so. Und dann habe ich gedacht, okay, wisst ihr was, ich werde einfach euren Scheißladen mieten. Und dann werde ich eine Deutschlandtour spielen und dann werdet ihr alle sehen, dass ich die Clubs voll mache. Und das war schon auch sehr weit geträumt, sage ich mal. Aber es hat funktioniert.
Nee, aber das ist ja nicht Träumen. Ich finde, Träumen ist ja was Schönes. Das muss man sich auch erhalten. Aber ich glaube, wenn man das, was du ja hast, war ja eher, du hast sozusagen deine Vorstellung, deine Fantasie manifestiert. Du hast dir einfach ein Bild davon gemacht, was du gerne machen möchtest. Und das finde ich ja auch richtig. Ne? Also das muss man ja tun. Ob es dann klappt oder nicht, ist ja dann auch wieder eine andere Frage. Aber ich finde es total wichtig, sowas zu machen.
Ja, nee, ich auch. Ich glaube nur, also was ich meine eher ist dieses, man muss dann aber auch merken, wenn es nicht funktioniert. Weißt du, zum Beispiel meine Tour jetzt, sage ich mal, nicht funktioniert hätte und die nicht ausverkauft wäre und so. Und seitdem dann war sozusagen die Türen für alle Clubs und alle Festivals offen, weil die halt dann gemerkt haben, okay, die verkauft Tickets, dann buchen wir sie jetzt. Und die Musik funktioniert ja auch im Mainstream. Es ist ja gar nicht so wie wir dachten sozusagen. Aber ich glaube, das ist halt bis zu einem gewissen Grad sollte man das machen. Das meine ich eher.
Ja, weißt das du? Also stimmt.
Wenn ich gemerkt hätte, das klappt nicht, dann muss man auch irgendwann sagen, okay, dann muss ich jetzt mal realistisch sein und probiere einen anderen Weg, anstatt hier mich aufzuhalten mit Sachen, die vielleicht ich mir gern gewünscht hätte, die ich in meinem Kopf auch perfektioniert habe, aber irgendwo, ja, soll's halt nicht sein.
So. Nee, aber das ist dann ja auch wieder etwas, also im Deutschen ist es dann ja meistens so, ach, da bist du gescheitert. Ach, das hast du nicht geschafft, das ist ja doof, Mensch, ne? Und da muss ich dann auch wieder andere Kulturkreise und auch den südamerikanischen, ich glaube, da ist es so, ja, hast du versucht, dann mach doch was anderes. So muss das ja eigentlich sein, ne? Also ich kann auch immer nur allen Leuten da draußen sagen, lasst euch dadurch nicht entmutigen. Wenn ihr eine Sache nicht schafft oder die nicht klappt, dann macht ihr einfach was Neues. Also das Leben ist ja zu kurz, um im Prinzip gescheitert zu sein, sondern man muss einfach weitermachen und gucken, was das noch für Sachen gibt. Und neugierig sein. Ne? Das ist ja so geil an Kindern. Die sind neugierig den ganzen Tag. Die wollen 1000 Sachen ausprobieren. In der Sekunde, in der sie zur Welt kommen, klettern sie überall hoch, fassen alles an, gucken sich alles an, stecken alles im Mund. Und wir Erwachsenen sind einfach die Hirnis, die ganze Zeit immer sagen so, nee, was ist denn, wenn ich damit jetzt nicht erfolgreich werde? Dann lachen die Leute immer, Bullshit.
Genau. Ja, genau. Das sehe ich genauso. Dass man wirklich sich nicht zu sehr auch versteifen muss, wenn irgendwas nicht geklappt hat, sondern sagt, okay, was gibt's denn sonst? Was kann ich denn sonst noch machen?
Genau. Aber bist du denn...
gibt immer was.
Bist du denn, also weil du es ja auch gesagt hast, du bist ja nach Heidelberg gezogen, um dir auch da so ein bisschen diese Ruhe zu gönnen. Ist das denn deine Heimat und auch beruflich, gibt es da für dich etwas, wo du sagst, das ist das, was so mein Grundrauschen erzeugt, das Radio machen oder das Schauspielern? Oder sagst du, das ist das Schöne, dass die Kombination aus allen Örtlichkeiten wählen kann, genauso wie aus allen beruflichen Möglichkeiten?
Also ich muss sagen, also auf der einen Seite finde ich diese Pendlerei schrecklich. Ich hasse Pendeln. Auf der anderen Seite ist es schon so tatsächlich, dass ich das schon gut finde, dass es aufgeteilt ist, dass das Arbeitsleben bei mir nicht in Heidelberg stattfindet, sondern ich wirklich hier meine entspannte Oase habe sozusagen. Und ich würde schon sagen, dass Heidelberg für mich noch am ehesten Heimat ist, so richtig Heimat für mich ist für mich eigentlich kein Ort, sondern eigentlich nur so, wo meine Leute sind. Also meine Familie sind meine Leute. Und deswegen finde ich das schon irgendwo, glaube ich, ganz gut, dass das so ein Mix ist. Und ich muss aber schon sagen, also das für mich war an erster Stelle immer Radio und das wird es auch immer sein. Und die anderen Sachen, sage ich mal, ne, also Fernsehen und Musik und so, die mache ich wahnsinnig gerne und ich brauche das auch gerade. Musik ist was, ohne dass ich nicht leben kann, und ich würde auch, wenn Larry Luke jetzt nicht so erfolgreich wäre oder irgendwann auch nicht mehr so erfolgreich ist, dann würde ich trotzdem weiterhin Musik machen. Weißt du, das hält mich ja dann auch nicht ab, sondern das ist ja was ich auch wirklich in meiner Freizeit auch mache. Für mich ist das ja wirklich, das macht mir einfach Spaß und es tut mir auch gut, Musik zu machen und Musik zu schreiben und so. Aber es ist schon so, ich glaube, ich könnte auch ohne Probleme einfach nur Radiomoderatorin sein, ohne Probleme. Also ich brauche nicht dieses, dass mich jetzt irgendwie mehr Leute kennen oder so. Das ist mir nicht so wichtig, sonst hätte ich auch nicht mit Radio angefangen, sondern hätte direkt irgendwie versucht, sag ich mal, so platt Fame zu werden, ja. Das kam ja wirklich eigentlich alles aus Zufall. Also Jan Böhmermann war ja der die Tore geöffnet hat zum Fernsehen. Und weil mich dort Leute gesehen haben, haben sie mich zu sich in Filme oder Serien geholt. Und so ging das dann immer weiter. Und so ist es bis heute, dass mich sehen immer irgendwelche Produzenten und irgendwelche Leute in irgendwelchen Sendungen und holen mich wiederum für ihre Sendung sozusagen. Das ist einfach immer so ein Schneeball-Ding. Und deswegen, und das ist jetzt auch alles ganz schön, Aber
muss nicht.
Ja, wenn es jetzt mit Fernsehen. Ja. Muss nicht sein. Aber Radio, merke ich, ist einfach für mich, das muss sein. Ich liebe dieses Gefühl, in ein Radiostudio zu gehen und meine Radiosendung zu machen. Und es ist mir auch ehrlich gesagt egal wo. Ich liebe eins live und ich bin da jetzt seit 7 Jahren und ich liebe es. Ich finde, es ist der beste Radiosender, den es gibt, ehrlich. Mhm. Das sage ich nicht nur, weil es mein Arbeitgeber ist, sondern weil ich war in mehreren Radiosendern und das ist für mich der absolute Traumjob. Aber weißt du was, wenn es irgendwann nicht mehr weitergehen würde, wäre es für mich voll okay, in einem kleinen Radiostudio, in einem kleinen Sender zu sein und für 3 Leute zu moderieren. Das ist, weil ich sehe die Leute nicht. Für mich war es nie interessant, zu wissen, für wen ich sende und für wie viele. Das ist mir scheißegal, ich will nur senden. Und ich habe damals schon Campusradio gemacht an der Uni und damals gab es genau 2 Hörer. Hm. Das konnten wir online einsehen. Einer davon war meine Mama und der andere weiß nicht, wer sich da verirrt hat.
Deine Oma.
Meine Oma wahrscheinlich, genau. Und das war für mich auch okay. Es hat mir auch Spaß gemacht, weißt du? Deswegen, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen. Ich glaube, Radio und Musik kann ich auch ohne Publikum machen oder für wenig Publikum. Das ist für mich einfach irrelevant. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie sehr ich diese beiden Sachen so liebe.
Aber ich
und
kann
ohne
das,
Radio könnte ich.
Ich finde es ganz spannend, dass du das gerade sagst, weil ich glaube, dieses Sendungsbewusstsein, von dem du ja auch gerade gesprochen hast und die Authentizität, die ich dir 100%ig attestiere, deswegen bist du, glaube ich, einfach auch so gefragt und so erfolgreich, das schließt sich Nummer 1 nicht aus. Und Nummer 2 ist das, glaube ich, etwas, was auch wieder konträr zu dem ist, was gesellschaftlich passiert, ne? Dass Erfolg definiert wird durch eine Mengenangabe, die ja eigentlich egal ist. Also
ja,
ich finde es ja auch spannender, wenn du, also klar, möchtest du gerne, dass dich viele Leute gucken und das gut finden, aber ich finde es viel schöner, wenn es nicht so viele sind, die es aber schätzen, als wenn du versuchst, dieses Ziel, was ja jede Fernsehsendung auch versucht zu kreieren, möglichst viele Menschen dieses Lagerfeuer angedeihen zu lassen. Aber dadurch verkaufst du dich halt auch, weil du viel breiter aufgestellt sein musst. Weißt du, was ich meine? Du kannst nicht mehr so unbedingt du sein, sondern alle sagen, ja, das kannst du nicht sagen, weil da stößt du den vor den Kopf und das kannst du nicht machen. Da stößt du den vor den Kopf und dann denkst du am Ende, ja, aber dann bin ich das ja gar nicht mehr. Ne? Also ich habe ja auch fürs ZDF lange gearbeitet und mache es ja auch immer noch. Und beim ZDF ging es halt immer darum, wie kannst du möglichst alle gleich befriedigen, ohne jemandem vor den Kopf zu stoßen. Und das fand ich manchmal einfach ein bisschen schade. Da war ich einfach aber auch selber nicht stark genug, das nochmal hervorzukehren und zu sagen.
Ja, ich finde zum Beispiel auch, dass es das total, gebe ich dir zu 100% recht, was du sagst. Und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Es hat irgendein Comedian mal gesagt, ab einer bestimmten Anzahl von Followern zum Beispiel auf Instagram kommen die Idioten. Und es stimmt einfach. Und bei mir zum Beispiel ist es so, also ich habe jetzt irgendwas ein bisschen über 180.000 Follower. Und ich finde, das ist wahnsinnig viel. Aber trotzdem, man merkt richtig, die Leute, die mir da folgen, die folgen mir alle, weil es wirklich, also weiß nicht, ob alle, aber viele, die sind wirklich Fan, weil die aus ganz bestimmten Gründen mir folgen, weil ich in verschiedenen Bubbles zu Hause bin. Und ich habe angefangen in der Neo Magazin Royal Bubble. Und dann ging es rüber zur Rocket Beans Bubble. Ich war viel bei den Rocket Beans zu Gast und bin sehr gerne dort auch immer noch zu Gast und finde, die sind großartig. Bist du ja auch, du bist ja auch in der Rocket Beans Family. Und das ist ja auch wieder so eine ganz eigene liebe Bubble. Und dann kommt bei mir noch die Radio Bubble dazu. Das sind auch so alles so ganz bestimmte Art von
Mensch,
Publikum. Ja, und Menschen, genau. Und das gleiche auch Bass. Die Bassmusik ist auch eine spezielle Musikrichtung, die in Deutschland ja auch noch nicht so weit verbreitet ist. Das heißt also, man kennt sich unter den DJs und auch die Fans folgen den das sind auch nochmal ganz bestimmte Art von Fans sozusagen. Und ich finde, das schlägt sich nieder in meine Community, weil das sind alles coole Leute. Das sind nicht die Leute, die mich irgendwo in irgendeiner Talkshow gesehen haben, sondern die folgen mir aus ganz bestimmten Gründen, weil sie meine Radiosendung mögen, weil sie meine Musik vielleicht mögen, weil sie meinen Hund auf Instagram mögen, keine Ahnung. Aber es ist ganz, ganz special. Und deswegen ist mein Instagram-Kanal so PC. Wenn du dir mal die Kommentare bei mir anguckst, ich bekomme nie böse Kommentare oder ganz, ganz selten mal von so einem Herbert, der denkt, er ist lustig oder so, der sich von Facebook irgendwie auf Instagram irgendwie da verlaufen hat. Aber ansonsten sind die alle auch untereinander, die Kommentare von den Leuten, sind voll nett. Wenn ich mir Kommentare bei anderen Promis angucke, da will ich nur weinen. Das ist ganz schlimm, wie die sich gegenseitig fertig machen und aha, und sich, weißt du, und sich gegenseitig auch so moralisch mit dem moralischen Zeigefinger wedeln, wenn irgendjemand irgendwas schreibt, aha, dann meinst du also, dann bist du also so und so. Mhm. Und, weißt du, also so ganz unangenehm und ganz, oh, ich finde Instagram ist so wahnsinnig furchtbar geworden, was dieses wer hat die moralische Überlegenheit anbelangt. Das finde ich ist so unangenehm geworden und auch also Leute, die irgendwelche Stories machen, die so harmlos sind und da finden Leute wieder was zu kritisieren und also das finde ich so ist es, ich finde die also wie Instagram sich verändert hat, finde ich ganz ganz traurig. Und ich muss sagen, bei mir noch in auf meinem Kanal sind wir davor alle noch so ein bisschen verschont geblieben. Die Leute, die mir da folgen, sind alle oder checken das auch, dass das bei mir halt nicht funktioniert, ja? Also, dass die Leute, die mir folgen und die Leute, die kommentieren und sich austauschen, dass das alles voll die entspannten, piecigen Leute sind. Und das darüber bin ich so froh und deswegen weiß ich nicht, ob ich wollen würde, dass das bei mir alles so viel größer wird, weil ich finde das gerade sehr sehr angenehm, diese da wo ich, sage ich mal, in meiner Bekanntheit bin, da fühle ich mich sehr heimisch und sehr gut. Die Leute, die mich auf der Straße nach einem Foto fragen oder so, sind immer nett. Ich bekomme nicht mal Dickpics. Nix. Keine Morddrohungen, gar nichts. Es ist super. Weißt du, es ist alles wirklich so entspannt. Und wenn ich mir andere angucke, so eine Ruth Moschner, die postet das ja ganz oft, was sie für krasse Nachrichten bekommt. Ja,
Wahnsinn.
Denke ich, ja klar, weil die halt auch viel, 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 viel mehr Popularität hat. Die kennen viel mehr und dementsprechend kennen sie viel mehr so Herberts und irgendwelche Chantals, die irgendwie da denken, sie müssen jetzt irgendwelche, oder Gundulas, ich sag ja immer, Gundula ist ja immer so mein
Gundula Gaukle.
Ja, Gundula ist für mich immer so Karen, weißt du, so ein bisschen. So wie sie sagen, das sind so Karens, so die, aha, wenn du das sagst, dann meinst du aber wahrscheinlich das und das und so, weißt du? Und und das deswegen finde ich das gerade, ehrlich gesagt, wie es bei mir so läuft, genau richtig. Muss es größer werden? Nö. Wenn es größer werden würde, schön. Aber ich finde es gerade sehr muckelig. Ich mag das so, wie es gerade ist. Es ist sehr angenehm. Ich habe genug Zeit für meine Familie, ich habe genug Zeit für mich und ich habe genug Zeit und Muße, das alles zu machen, weil es alles sehr positiv ist.
Und so soll es ja auch bleiben. Man braucht ja diese Negativität einfach gar nicht. Aber
bei dir muss das viel krasser sein, oder? Wie ist das bei dir?
Nein, Nummer eins habe ich nicht
einer so. Einer der berühmtesten Menschen in Deutschland. Bei dir muss es doch auch.
Nummer eins habe ich nicht so viele Follower. Nummer zwei ist, glaube ich, auch bei Männern leider Gottes immer noch was anderes als bei Frauen, ne? Also ich kriege zum Glück keine Dickpics, aber ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen sollte. Aber wer soll damit
Männer
was anfangen?
Männer sind da, ganz ehrlich, ich kenne so viele Männer, die, weißt du, sobald du irgendwie dicker bist oder einfach nicht so schön aussiehst oder irgendwas Weirdes an dir hast, dann kriegst du als Mann, glaube ich, auch ordentlich.
Ja, kriegst du auch ordentlich. Also ich meine, ich habe schon meine Shitstorms gehabt durch irgendwelche Situationen, ne? Aber ich weiß nur, dass jemand mal zu mir gesagt hat, nee, lass diese Idioten das mal raufschreiben und lass das mal stehen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, warum? Ich lösche die einfach knallhart. Oder ich schreibe dann, lass mich in den Arschloch.
Weg damit.
Ja, genau. Also ich gehe da schon. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich lache da auch drüber. Ne? Wenn mir jemand auf Twitter schreibt, Deutsch, und da heißt Deutsche Eiche 123. Und er schreibt mir irgendeinen Blödsinn, dann denke ich auch so, Alter, du Vollhonk, ne? Du, ob du jetzt ein Mädel bist oder ein Typ, ist mir völlig egal. Allein mit dem Namen gehörst du schon mal links und rechts ausgepeitscht. Aber ich find's auch absurd. Und das ist etwas, was ich verstehe. Das ist ja ein viel größeres Problem noch. Ich verstehe diese Wut nicht. Ich verstehe diese Wut der Menschen nicht, die sich, also du musst dir mal überlegen, was das ja bedeutet. Einen Kommentar zu schreiben heißt ja nicht, du stellst dich ans Fenster und brüllst raus, du Arschloch, sondern du setzt dich hin oder nimmst dir die Zeit, etwas in dein Telefon zu tippen oder in dein iPad oder in deinen Computer. Das heißt, du hast ja den Vorsatz, etwas zu tun. Und so viel negative, kriminelle Energie, da habe ich in meinem Leben gar keinen Bock drauf. Also ich habe da keinen Bock drauf, das zu machen. Deswegen tun mir die Leute, ehrlich gesagt, da draußen leid, die sich die Zeit nehmen, das zu tun. Und das hinterfrage ich einfach. Wo kommen wir gesellschaftlich hin, wenn sich jeder, keine Ahnung, eine Stunde am Tag mit dieser Scheiße befasst? Das nervt mich. Ich denke, in dieser Stunde könntet ihr alle so viel Cooleres tun, wie du auch gesagt hast, empathischer auf die Leute zugehen, die Tür aufhalten, Leuten helfen, wenn sie was nicht können, sich irgendwo hinstellen und einfach jemandem ein Lächeln schenken. Das ist das, was wir brauchen. Nicht diesen ganzen Bullshit mit, nee, du kennst das doch gar nicht, du siehst hässlich aus, du bist klein, du bist alt, du bist doof. Warum hast du das gesagt? Ich war hier in der Jury vom Masked Singer, ne? Und dann habe ich irgendwas gesagt, also man soll ja raten und witzig sein. Da habe ich gesagt, bei mir sieht das so aus, als wenn das Axolotl eine Windel trägt. Und dann meine ich so, entweder lässt das auf jemanden sehr Junges schließen, also noch im Babyalter, oder jemand sehr Altes. Dann kriege ich über Facebook von irgendeiner Tante eine Mail, wo drin steht, sie haben sich lustig gemacht über ältere Menschen, die Windeln tragen. Ich hoffe, ich hoffe, sie sterben früh. Wo ich so dachte, what the fuck, ey.
Das ist so übertrieben direkt. So, du sollst direkt einfach früh sterben dafür. Aber guck, das ist genau das Problem. Ich glaube, einer der Probleme ist, dass die Leute gar nicht verstehen, dass sie sich im Internet aufhalten. Die schreiben das, was sie denken und checken gar nicht, weißt du, dass man auch auf deren Profile zum Beispiel auch die ganzen Familienmitglieder sehen kann, wo sie arbeiten und so. Die sind sich dessen überhaupt nicht bewusst. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen negativen oder kritischen Kommentar hinterlassen, weil ich einfach auch meine Meinung als nicht so dermaßen wichtig erachte, dass ich eine fremde Person auf Dinge aufmerksam machen muss, weißt du? Und das ist das Hauptproblem, finde ich. Die Leute glauben, dass ihre Meinung so verdammt wichtig ist, dass sie jetzt sich dazu berufen fühlen, einen Kommentar zu schreiben. Nein, lass den Herd noch stehen, auch wenn das Wasser überkocht. Nein, das Kind schreit, das muss jetzt warten, weil ich muss jetzt meinen Soll tun. Ich muss jetzt diesen Kommentar verfassen und diese Person darauf aufmerksam machen, dass das so das nicht korrekt ist. Und das machen die nicht, weil sie so gute Menschen sind, sondern weil sie dadurch ihre moralische Überlegenheit darstellen wollen. Ich mache dich auf was aufmerksam, was du falsch gemacht hast, und das zeigt, was für ein guter Mensch ich bin. Und ich finde auch das sehr, weißt du, ich finde viele Dinge in der Comedy nicht witzig. Ich finde zum Beispiel diese Witze über Priester, wenn es Pädophilie geht und so, finde ich persönlich nicht witzig. Ich finde sowas ganz, ganz schlimm. Alles, was irgendwie so gegen Kinder geht und so weiter, finde ich nicht witzig. Aber ich gehe jetzt nicht raus und verbiete allen Comedians, Witze darüber zu machen. Verstehst du? Das ist so, man muss dann einfach mal die Ohren zuhalten. Weil wenn wir anfangen, bestimmte Dinge zu verbieten, dann wo hört das auf? Ich frage mich, wo hört's auf? Also wenn du jetzt keine Witze mehr über ältere Menschen mit Windeln machen kannst, weißt du, dann darfst du das nicht mehr machen. Gut, wo hört's auf? Also jetzt dürfen wir gar nicht mehr über ältere Leute Witze machen. Nein, dürfen wir nicht. Okay, über Krankheiten auch nicht. Es hört ja gar nicht auf. Also man findet ja immer irgendwas.
Genau, du findest immer, was du jemanden an den Karren pinkeln kannst. Ja, absolut.
Ja, aber das ist halt mein persönliches Bewusstsein. Seitdem ich Mutter bin, denke ich über viele Dinge anders. Mich treffen manche Dinge viel härter als vorher. Vorher habe ich da gar nicht über nachgedacht. Und sogar manche Witze, so dass ich mich betroffen fühle und denke, oh Gott, jetzt stelle ich mir vor, was ist, wenn, weißt du, also, aber trotzdem denke ich halt, okay, muss ich jetzt deshalb anfangen, anderen Leuten was zu verbieten? Nein, ich finde, wir Menschen müssen mehr aushalten. Wir müssen mehr die Meinung aushalten und wir müssen manchmal auch Gags aushalten. Ich finde, es ist, ob man das witzig findet oder nicht, okay, aber dieses sich dazu berufen fühlen, der Person das auch zu sagen und auch dafür zu sorgen, dass sie diese Witze nicht mehr macht, das ist einfach, also das ist, ich finde das so gefährlich.
Ja, finde ich auch. Das ist ja das, worüber man spricht. Das ist eine Art von Zensur, die einfach auch nicht funktioniert. Ne? Aber das ist ja überleg dir, ich mache was in einem Kontext, das witzig ist, oder du, und jemand sagt, ich hoffe, sie sterben früh. Wo ich so denke, du kannst ja sagen, ich hoffe, sie kriegen eine Warze am großen Zeh. Dann würde ich sagen, das finde ich schon scheiße. Aber das ist zu viel, ne? Also das ist ja, das ist, wie man so schön sagt, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das hat in der Verhältnismäßigkeit gar nichts mehr zu tun. Und das ist ja auch das, was geschieht, ne? Dieses Radikale und extremer werden, ne? Also so nach dem Motto, ich schub's dich und du haust mir einen in die Fresse, überfährst mich mit dem Auto und pinkelst danach noch auf meinen toten Körper. So, die Reaktion ist gar nicht mehr angemessen und das strengt mich einfach an, weil ich auch gar keine Lust habe, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, ne? Und
das ist halt normal geworden.
Ja, genau.
Glaube ich. Weißt du, man liest ja das auch in so vielen Kommentaren. Und das ist so normal geworden, weil ich glaube, wenn wir es aussprechen, da, keiner kommt zu dir und sagt, ich hoffe, du stirbst früh. Weißt du, das ist ja wirklich, bis man das ausspricht, muss ja so viel passieren. Aber schriftlich muss gar nicht mehr viel passieren, weil es schon so normal geworden ist für die Leute. Sie lesen das und sie übernehmen das. Und wie gesagt, sie vergessen, dass sie im Internet gerade stattfinden und das da bleibt. Ich habe schon so oft so Kommentare gelesen von irgendwelchen Müttern unter irgendwelchen Artikeln, wo es irgendwie um Kinder ging und dann schreiben sie, ja, also unsere Lisa, ja, die ist ja jetzt irgendwie 8 Jahre alt, manchmal macht sie noch ins Bett, aber wir haben das in den Griff bekommen. Und ich denke mir so, wenn meine Mutter solche Kommentare geschrieben hätte, was geht ab? Und ich gehe auf ihr Profil von dieser Frau und sehe ihre Lisa und weißt du, ich könnte sogar rausfinden, wo dieses Kind zur Schule geht.
Aber das ist,
also ich denke mir so, Leute, ihr versteht nicht, dass das alles, was ihr da schreibt, das für immer da bleibt und das ist so, ich kann das nicht verstehen, dass denen das nicht unangenehm ist. Mir wäre das,
das ist aber auch ein Geltungsbedürfnis, so was viele haben, ne? Das ist dieses, ich muss mich mitteilen und werde deswegen wahrgenommen, aber da liegt eine Riesenverantwortung meiner Ansicht nach auch bei den Unternehmen in den sozialen Medien. Ne? Also die müssen da auch ein anderes Kontrollorgan sein und vor allen Dingen das, was Sie jetzt auch gesagt haben, jeder muss meiner Ansicht nach auch unter seinem eigenen klaren Namen posten und kommentieren einfach. Um dann mal so eine, wie du schon gesagt hast, kommt ja keiner zu dir und sagt so, ich hoffe, du trägst auch später eine Windel und stirbst früh. Und wenn das passieren würde, dann wäre aber Blitz und Donner, den du hier manchmal in Hamburg hast, das geringste Problem, was die dann haben würden. Aber ich finde, keine Ahnung. Aber lass uns mal über wieder was Schönes sprechen, weil du es ja vorhin auch gesagt hast.
Wir werden auch schon wie die Leute in den Kommentaren.
Aber weil du ja gesagt hast, Radio ist für dich das etwas ganz Wichtiges. Aber zum Beispiel Jerks, ne, um bei Comedy zu bleiben. Mhm. Das, was Christian da macht oder was ihr macht, ist ja schon was ganz Besonderes. Es geht hart an die Grenze. Aber da bist du ja eigentlich in diesem Kontext eine relativ normale Figur, was sie ja noch mehr hervorhebt. Im Gegensatz zum Neo-Magazin Royal, wo du ja wirklich durchgeknallt warst. Und dann auch sowas wie Last One Laughing. Und das berühmte Elias Mbarik-Interview, was ich einfach absolut feier. Das fällt dir aber, es sieht so aus, als wenn dir das total leicht fällt, in jede dieser unterschiedlichen Tonalitäten und Farben zu fallen. Oder ist das für dich richtig Arbeit?
Ja. Nee, gar nicht. Es ist eher irgendwie, das kommt so von alleine. Also ich glaube, es ist, weil überall jetzt auch die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, da wurde mir komplett freie Hand gelassen. Und das war, also zum Beispiel beim Neo-Magazin, war das so, dass da vorher irgendwie drüber gesprochen wurde, was gemacht wird. Aber wie ich es umgesetzt habe, war immer meine Sache. Die haben mir da nie reingeredet. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, sind die Sachen auch immer so geworden und haben funktioniert, weil die haben mir nicht gesagt, ja, wir stellen uns die Figur so und so vor, dass du so und so bist. Also zum Beispiel mache ich ja den Harald Lesch nach als Frau. Und das ist ja total, das ist zum Beispiel meine absolute Lieblingsrolle, weil ich da jedes Mal aus der Rolle gefallen bin und gestorben bin vor Lachen. Und das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist ja immer so, dass wir, uns ist aufgefallen, ist bei Harald Lesch, dass der immer so Sachen erklärt und halt ständig so, dann einmal ist er irgendwie in einem Raumschiff und erklärt das, einmal ist er unter Wasser und erklärt das, weißt du, und das fanden wir so süß und so witzig, dass wir gesagt haben, komm, wir machen das auch, aber wir jeder Satz quasi wird immer vor einer anderen Kulisse gesagt sozusagen, aber ich stehe im Studio und dann muss ich halt innerhalb von ein paar Sekunden, während Jan halt die Frage stellt, werde ich halt schnell umgezogen und bin schnell in so einem Taucheranzug. Dann bin ich plötzlich auf so einer Yogamatte, mache Yoga mit irgendwelchen Leuten und so. Und das passiert halt alles live im Studio. Und man merkt halt auch, dass ich dann mit dem Umziehen zum Beispiel nicht hinterherkomme und dann noch von der vorherigen Kulisse noch irgendwie was anhab oder so, weißt du, was ich noch nicht abgenommen habe und so. Und das war komplett frei. Also das war wirklich, da konnte ich komplett einfach machen, wozu ich Lust hatte. Und eigentlich war es mit allen meinen Figuren so, auch bei Ries Malneo und so weiter. Das war alles mein Ding. Und da habe ich auch mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich war nicht vorbereitet. Ich habe mir null Gedanken darüber gemacht, wie soll die Figur aussehen. Ich bin einfach ins Studio gegangen und habe einfach gemacht.
Ist das Instinkt?
Und dann ist immer...
Ist das Instinkt?
Ja, das ist total Instinkt. Und bei dem Interview mit Elisa Mbarek kann ich dir sagen, das war einer der schlimmsten Tage meines Lebens bis zu diesem Interview, weil Bocha, der Regisseur dieses Films, der und Elias, die haben mich irgendwo auch gesehen und fanden mich witzig. Ich glaube auch in einem Magazin. Und die haben dann gesagt, komm, wir holen die zu Fuck You Goethe. Und dann wurde für mich quasi einfach eine Rolle gemacht. Also irgendwie der Dreh lief schon. Und die haben mich einfach irgendwo da reingesetzt noch, damit ich irgendwie da stattfinde, was ich total nett fand. Und ich habe keine große Rolle. Also ich sag da ein paar Sätze, aber das fand ich schon echt cool, weil das zeigt auch, wie die Leute fördern, weißt du? Das und auch Leute mit Leuten gern arbeiten, die sie einfach nett finden. Und dann beim Dreh hat halt, ich habe mich mit Elias ganz gut einfach verstanden. Wir haben viel gelacht und haben auch gemerkt, dass wir beide denselben Humor haben und so. Und dann hat Bora gesagt, komm, willst du Elias nicht interviewen? Und ich, ja, wie, hä, wie, aber für eins live interviewen oder für was? Nee, einfach so. Ich so, hä, was soll ich machen? Ja, das soll ein lustiges Interview werden. Und ich so, wie, ich verstehe nicht, was du willst von mir. Und ich hatte, aber ich habe halt riesen Respekt vor Bora und dachte, okay, ich muss da jetzt irgendwas Cooles, Lustiges machen, was mache ich jetzt? Und ich weiß noch, ich bin dorthin gefahren zu diesem Interview und ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich dachte so, wie soll ich jetzt ein lustiges Interview machen? Ich finde eigentlich diese lustigen Interviews immer so bescheuert, weißt du, so wenn die Leute da, die Promis verarscht werden und so, weil die haben diese ganzen Gags in Anführungsstrichen ja auch schon tausendmal gehört und haben schon tausende in Anführungsstrichen lustige Interviews gemacht, weißt du, das ist ja auch irgendwie lame und irgendwie, ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich war total, und habe ich mir einfach nur so ein paar Fragen aufgeschrieben und zum Beispiel, also so auch so voll asozial eigentlich im Nachhinein, dachte ich, da habe ich zum Beispiel mir aufgeschrieben die Frage, Elias, wenn du groß wärst, Regal im Supermarkt würdest du am liebsten kommen oder irgendwie sowas?
Ich habe das jetzt gerade eben aufgemacht, deswegen gab's so einen kleinen Einspieler von dem Interview. Ich fand die Frage sensationell.
Aber die ist eigentlich so asozial, die Frage. Ja. Und Gott sei Dank, ich sag's dir, dieses Interview lebt von dem Charakter auch von Elias Mbarek, ja, der das so sportlich mitgenommen hat, der sich auch so totgelacht hat. Und vor allem, es war ja auch wirklich, es war super viel spontan, zum Beispiel auch das mit diesem Ball. Ich hatte so einen Ball dabei und habe den irgendwo da gefunden. Ich weiß gar nicht, wo ich den überhaupt her hatte. Und dann wollte ich ihm eigentlich diesen Ball an den Kopf schmeißen. Das war so ein kleiner, weicher Ball. Und fragen, wie stressresistenter ist. Und natürlich habe ich daneben geworfen und so. Weil es total dumm und es war so bescheuert auch. Und dann kommen ja auch so Sequenzen, wo ich Katja Burkhardt nachmache. Und da habe ich gar nicht gecheckt, dass wir dafür das schon drehen, sondern da habe ich einfach nur Quatsch in die Kamera geredet, weil ich dachte, wir bauen um und ich soll irgendwas reinsprechen schon mal. Und habe, also ja, es war eigentlich, dieses Interview war also so null durchdacht einfach und ich hatte vorher so Angst und habe dann einfach gemacht und ich glaube, das ist dann immer, wenn es gut wird. Bei Jerks genau das Gleiche, da gibt's überhaupt keine Vorgaben. Wir haben ja kein Drehbuch und nichts, sondern da steht nur ungefähr, wo wir in der Szene hinwollen, was gegen Ende ungefähr passieren sollte, damit wir diese Folge so und so drehen können und es darum gehen soll. Ja, aber eigentlich wissen wir gar nicht viel, was da passiert und es ist mir auch überhaupt nicht irgendwie aufgetragen worden, wie ich diese Rolle zu spielen habe. Sondern da war einfach nur Christian, der ein super toller Regisseur ist und dafür sorgt, dass auch die Stimmung die ganze Zeit lustig und entspannt ist, sodass wir so auch spielen können und das auch so lustig wird. Und da war es genau das Gleiche. Fang einfach an.
Aber da ist, ist es für dich wichtig, dass du kein Korsett kriegst, sondern dass du frei drehen kannst. Und da ist ja im Prinzip Last One Laughing ja auch so ein bisschen drauf aufgebaut. Ne? Also ihr seid da 6 Stunden gefangen. Und dann drehst du einfach frei. Also hast du da auch dir überhaupt nichts im Vorwege überlegt und bist einfach reingegangen und hast gesagt, ey, whatever happens, happens, und dann reagiere ich drauf?
Nee, ich habe mir super viel vorgenommen. Ich hatte wahnsinnig viel vorbereitet. Aber ich muss sagen, ich war dort wie erstarrt. Ich hatte mir so viel überlegt und das ist auch voll mein Ding, dieses Spontane. Aber weißt du, ich wurde da in einen Raum geworfen mit den größten Comedians in Deutschland. Und ich muss ehrlich sein, das hat mich so eingeschüchtert, dass ich für mich nicht das geben konnte, was ich eigentlich glaube ich könnte. Weil ich habe mir im Nachhinein das angesehen und hab auch viel Zuspruch bekommen und sehr viele nette Kommentare, also nur nette Kommentare eigentlich, aber ich glaube, ich hätte witziger sein können oder wäre gerne witziger gewesen und hätte gerne mehr gemacht und wäre gern noch mehr aus mir rausgekommen, aber ich sag's dir ehrlich, ich war krass eingeschüchtert, weil die waren so gut alle und es waren so Profis und die waren dann auch noch so nett und das war für mich, weißt du, Bastian Pastewka, das ist halt für mich,
unfassbar gut.
Und das ist eine Ikone, weißt du, und Anke Engelke genau das Gleiche, in der 6. Klasse haben wir ein Weihnachtsstück aufgeführt, wo wir die Wochenshow nachgemacht haben. Und ich war Anke Engelke. Und habe mir sogar, damals hatte ich ja noch so einen kleinen Leberfleck am Kinn, den habe ich mir dahin gemalt und so. Weißt du, ich war sie in der 6. Klasse mit 11 Jahren. Und dann irgendwie mit 33 spiele ich mit ihr in so einem großen Format. Das hat mich einfach umgehauen, sag ich dir. Da habe ich einfach so Respekt davor gehabt. Ich war mit meiner Performance nicht zu 100%
zufrieden,
muss ich
also
sagen.
Also man hat es dir nicht angemerkt, finde ich, dass du Respekt davor hattest. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Ich bin
eine gute Schauspielerin.
Wie bitte?
Ich bin halt eine gute Schauspielerin.
Ja, siehst du, das auch noch. Ohne gute Moderatorin, ohne gute DJin.
Ich kann sowas extrem runterspielen und auch entspannt machen und ich bin dabei bin ich immer nervös. Also ich bin immer sehr sehr nervös bei allem möglichen.
Aber das finde ich gut. Ich finde Nervosität
gehört. Ich habe schweißgebadete Hände.
Ich auch. Ich bin auch sehr nervös. Ich bin auch sehr nervös, aber ich glaube, das gehört auch dazu. Eine gewisse Aufregung im Positiven. Also es darf keine Nervosität sein, die dich hemmt, ne? Oder die dich komplett, sage ich mal, jetzt zurückschraubt in dem, was du kannst. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es manchmal so, ich lasse mich leider Gottes auch manchmal durch Kleinigkeiten aus dem Konzept bringen. Und das ärgert mich total. Also, keine Ahnung, im Vorwegen sagt irgendjemand was Doofes zu mir und dann mache ich mir total Gedanken drüber. Oder es passiert irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe. Und das auch nach 25 Jahren oder länger, die ich jetzt schon in diesem Business arbeite, ärgern mich manchmal. Und dann bin ich genauso wie du. Dann gucke ich mir das an oder denke so im Nachhinein, scheiße, Alter, das hättest du echt besser machen können. Und das ärgert mich dann, weil ich möchte gerne so viel geben, wie ich kann, damit die Leute da auch Spaß dran haben und das mögen.
Ja. Ja, verstehe ich. Aber ich muss sagen, also so, wenn irgendwie, also ich glaube, wenn mich irgendwas so hemmt, sage ich mal, dann ist es eher der Respekt, dass ich dann so wie jetzt bei LOL zum Beispiel auch, dass ich da eher so versuche, einfach irgendwie da durchzukommen, sozusagen ohne Fehler, weißt du? Aber sonst muss ich sagen, sobald ich meine Jobs mache, ist das, was vorher und danach war, für mich nicht da. Also da bin ich richtig krass fokussiert. Also ich hatte schon so oft Situationen, wo zum Beispiel Silvester. Es war ein Tag nach Silvester, da ist bei mir in der Familie jemand gestorben. Sehr tragisch auch. Und ich habe das erfahren und ein paar Stunden später saß ich im Studio und habe meine Radiosendung gemacht, als wäre es nichts. Also ich kann das dann ausblenden. Und es gab schon genug Situationen auch während der Sendung, wo irgendwelche Sachen waren, die mich traurig gemacht haben oder die mich geärgert haben oder so. Aber ich kann da, ich bin da wie ein Tier. Ich bin da, ich ziehe das eisern durch. Ich muss sagen, weil das Einzige, wo mich wirklich mal Sachen so zurückgehalten haben oder irgendwie mich nervös gemacht haben, waren am Anfang beim Neo-Magazin, weil ich da genau wie bei LOL einfach so Respekt vor Jan Böhmermann hatte und vor diesem Ganzen überhaupt in einem Studio zu sein. Das war ja noch ganz am Anfang. Das war 2015, da hatte ich nichts mit Fernsehen oder so am Hut. Da hat mich das einfach so eingeschüchtert, dass ich da nicht die Performance liefern konnte, die ich gern gewollt hätte. Und das hat dann später, zum Glück war dann irgendwann das Neo-Magazin wie mein Wohnzimmer. Und das, da habe ich das Publikum und Jan auch ausgeblendet, habe einfach einen Quatsch gemacht. Aber das ist tatsächlich dann auch so bei mir, dass ich dann da so,
bist du im Tunnel?
Dass ich mich dann ärgere danach. Ja, da bin, sonst bin ich nämlich echt im Tunnel, total.
Aber das finde ich, aber das kriege ich auch hin. Aber trotzdem mache ich mir manchmal zu viele Gedanken. Man sollte dann, was du auch gesagt hast, ich glaube einfach alle Fünfe gerade sein lassen und dann einfach sagen, ey, okay, what happens, happens. Ne? Also deswegen finde ich live ja auch so schön. Da sind ja auch tausend Sachen schon passiert bei dir und bei mir. Wo man dann im Nachhinein so denkt, so, okay, ne? Also es gibt da einen Fall, den ich jetzt nicht näher benennen möchte, aber da kam ein Superstar nicht, der angekündigt war, da kam ein Bäckermeister aus München. Du weißt, welche Situation ich meine, die goldene Kamera mit Ryan Gosling. Larissa, ich würde gerne.
Stimmt, genau. Natürlich. Ja. Ach, also muss ich mir gleich, alle, die jetzt gerade zuhören, werden jetzt gleich sofort auf YouTube gehen, sich das angucken. Das weißt du, ich muss mir das gleich anschauen. Stimmt. Ja, ich hatte das schon wieder ganz vergessen. War genial. War gut.
Ja.
Stimmt, also für die, vergessen.
Ja, habe ich auch.
Für alle anderen halt.
Also du bist ja leidenschaftliche Trash-TV-Guckerin, haben wir ja schon analysiert. Wie heißt nochmal deine Lieblingssendung? Wir haben es noch nicht thematisiert.
Ja, stimmt. Ich muss es auch mal öfter erwähnen, weil das kommt immer nicht so durch. Real Housewives.
Ja, genau, Real Housewives, genau. Wir haben uns so ein kleines Spiel für dich mal ausgedacht. Ich nenne dir drei Promi-Namen und du sagst mir, in welches Trash-Format du die am liebsten stecken würdest und warum. Ja? Okay. Also die drei zusammen dann am besten.
Okay.
Bastian Pastewka, Bora Daktikin und Desiree Nick.
Also ich liebe ja Temptation Island, deswegen eigentlich will ich immer jeden bei Temptation Island sehen, weil ich das so eine geile Sendung finde, aber ich glaube, das wäre zu langweilig mit den dreien. Ich glaube, die will ich beim Sommerhaus der Stars sehen. Sommerhaus der Stars ist eigentlich immer ein Garant dafür, dass es da abgeht. Und ich glaube, Bastian ist halt so ein ruhiger, entspannter, und Bora ist auch entspannt. Bora und Bastian sind so nett. Die sind so lieb, die sind so relaxed, und Desiree Nick ist halt Krawall.
Die müssen als Trio immer im selben Zimmer schlafen, damit da ein bisschen Würze reinkommt. Oder so wie, ich habe ja gehört, dass
hier... Ich glaube, die beiden, Bora und Bastian würden einfach Desiree labern lassen. Ich glaube, da würde nicht viel passieren. Ich glaube, Desiree könnte sich da auf den Kopf stellen und durchdrehen. Und ich glaube, die beiden würden einfach die ganze Zeit schlafen und so, weißt du, und einfach sagen, ach komm, würden zusammen Karten spielen und die ignorieren.
Würden sich relaxen. Okay, vielleicht in der nächsten Kombo. Elias M. Barek, Katja Burkhardt und Max Giermann.
Boah. Traumkombi für mich persönlich. Ich liebe alle drei. Welches Trash-Format? Wo würde ich sie gerne sehen?
Jersey Shore.
Nee, weißt du was? Real Housewives? Weißt du warum? Oh. Weil da hat man immer ganz viel Einblick über deren Jobs und Alltag. Und ich würde gerne sehen, weil das sind ja alles, die drei sind ja richtige Arbeitstiere. Hm. Und sehr, sehr fleißig. Und das würde ich gerne mal sehen. Und ich würde sehr gerne mal sehen, wie Katja auch so in der Redaktion ist, wie die so drauf ist. Und Max und Elias weiß ich ja. Aber ich glaube, die würde ich gerne bei Real Housewives mal sehen. Und auch so, wenn es dann so um so Dramen geht und so, das wäre interessant. Ja, ich glaube Real Housewives.
Anke Engelke, Fari Yardim und Wilma, dein Hund.
bei welchem?
Das ist vielleicht auch mal ein Format, fällt mir gerade ein, ein Reality-Format, Promis mit ihren Haustieren.
Ja, ich meine, theoretisch gibt es das ja wie heißt er denn jetzt? Den habe ich doch immer geguckt. Der Hunde.
Flüsterer. Aber meinst du den amerikanischen Cesar Millan oder meinst du Martin?
Ja, Cesar Millan.
Mit dem war ich auf Tour. Cesar Millan. Mit dem war ich auf Tour.
Wirklich? Ja, ich habe ihn live gesehen in Mannheim. Ich war nicht so begeistert, muss ich sagen. Weil ich fand es ein bisschen langweilig, da war er mit seinen Söhnen und das fand ich nicht so geil, aber ich finde seine Sendung super.
Ja, ich war mit ihm alleine, aber ich war nicht mit ihm, mit seinen Söhnen auf Tour, aber der kann ja auch Geschichten erzählen, ne, was der früher gemacht hat.
Echt? Ja, aber was hast du mit dem auf Tour gemacht?
Nee, die haben jemanden gebraucht, weil der ja nur Englisch kann, der das sozusagen parallel mit übersetzt und so ein bisschen moderiert. Und da hatten die mich gefragt, habe ich ihn auch, als ich dann bei den Oscars war, in Los Angeles getroffen zum Essen, ihn und seinen Manager, auch völlig absurde Geschichte. Und dann kamen wir raus und dann standen da 10 Kamerateams, ne, von denen irgendwie 9 Leute selbsternannte Influencer, YouTuber waren, die dann so absurde Fragen gestellt haben, wo ich daneben stand und dachte so, wie hältst du das durch? Diesen Quatsch, den die dich da gerade fragen. Aber
stimmt, so ein Fragezeil gab es bei uns auch und den fand ich auch gut. Also das, aber ich glaube, das war wahrscheinlich nicht die gleiche Tour.
Nee, es war nicht die gleiche Tour, weil ich weiß, ne? Damals hat er erzählt von seinen Söhnen, dass die da jetzt in seine Fußstapfen drehen. Okay, letzte, genau. Aber nee, wir haben jetzt ja noch gar kein Reality-Format für die Combo.
Ja, Engelke,
ja, die Mundwürmer.
Guck mal, jetzt in der Sekunde ist mein Hund hier an der Tür und kratzt an der Tür. Kannst gleich raus, Wilma. Wilma hört halt leider nicht, Wilma ist ja taub. Aber sie weiß, gleich darf sie wahrscheinlich raus. Warte mal, wo stecke ich dich hin, Wilma? Also ich würde gerne Wilma irgendwo hinstecken, wo es nicht so abgeht, weißt du? Ja, damit sie sich nicht erschreckt.
Damit sie Ruhe hat.
Weil diese ganzen Krassen, wo sie alle so rumschreien und so, es müsste irgendwas ein bisschen Entspannteres sein. Also Kampf der Reality Stars und so, da ist mir die Wilma, das wäre zu viel.
Also vielleicht Sommerhaus der Stars mit Bastian und Bora.
Ja, da geht's aber zu sehr ab. Da ist mir die Wilma zu sensibel. Da ist zu aggro. Es muss ein bisschen relaxter, so Bachelor. Bachelor ist gut. Und so, und da das wäre witzig. Fari soll der Bachelor sein. Und Anke und Wilma sind einer der Frauen, die ihn kennenlernen wollen. Das wäre toll. Und am Ende kommt Wilma mit Fari zusammen. Das wäre mein absoluter Traum.
Das ist ja ein Film. Based on a true story. The Movie.
Ja,
Wilma the Movie
super.
Kommt dann danach raus. Ah, sehr schön. Sehr schön.
Das wäre für mich, das wäre ein Traum. Das wäre gut.
Larissa, es war auch ein Traum, mit dir zu sprechen. Ich kann mich da nur...
Ein Traum, mit dir zu sprechen.
Nur tausendfach bedanken. Ich habe eine letzte Frage noch. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Boah, gute Frage. Uff. Boah, ist das eine gute Frage. Welcher Filmtitel? Warte, ich hab's gleich. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was ist denn für Filmtitel?
Kannst du ja auch einen ausdenken.
Ja.
Er muss nur titelwürdig sein.
Warte. Vielleicht. The Real Housewives of Heidelberg.
The Real Housewives. The Real Housewife,
genau.
Dann, ne?
The Real Housewife, genau. Ja. Das ist gut, weil ich bin ja wirklich, ich bin ja sehr eine sehr stolze Hausfrau auch. Ich bin sehr gerne Hausfrau auch und so zu Hause. Und obwohl ich nämlich zum Beispiel für mich selber nur Tiefkühlsachen mache, komischerweise fällt es mir nicht schwer, für Kind und Mann zu kochen. Es schmeckt ihnen noch nicht, aber ich komme dahin. Irgendwann.
Übung macht die Meisterin. Das ist ja am Ende das, was zählt.
Genau.
Und ich sage mal, so Tiefkühlsachen kann man auch verbrennen und kaputt machen. Das,
das
muss man auch erstmal können.
Wilma ist auch eine Housewife. So gesehen wäre es doch die Real Housewives of Heidelberg, der Cast bestehend aus Wilma und mir. Wilma, die leider nicht sprechen kann und taub ist. Also viel Sendezeit für mich. Ja,
du kannst dafür umso mehr sprechen. Insofern ist das perfekte Kombi.
Ja, genau.
Larissa, vielen herzlichen Dank. Ja. Bleib gesund und munter und ich freue mich, dich weiterhin auf allen Kanälen, ob das in fiktionalen Shows ist, ob das auf der großen Bühne ist, auf der kleinen Bühne oder im Radio zu hören und zu sehen. Machst du großartig.
Ich kann es nur zurückgeben. Und vielen Dank. Ich finde deinen Podcast richtig, richtig toll und ich habe mich richtig gefreut, dass du mich eingeladen hast.
Vielen Dank. Wirklich. Ich habe mich gefreut, dass du zugesagt hast.
Guck mal, schöner wird es jetzt nicht. Wir müssen aufhören.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.